Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu den Championship Rounds mit Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Wir sprechen heute über UFC 275, denn ja, eigentlich sprechen wir schon seit 20 Minuten drüber, weil es so krass war. Wow, also einfach zu heftig, diese Veranstaltung in Kallang, Singapur. Vorneweg möchte ich aber nur noch eine Sache loswerden. Der YPSI-Shop sponsert auch diese Episode, auch diese Ausgabe. Und wenn ihr auf ypsi-shop.com geht, könnt ihr mit dem Promocode HACKMAN 10% auf alle Supplements ergattern. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr eine gute Entscheidung trefft, denn A, sind die Produkte super und B, kommt ein Teil des Erlöses uns zugute, also Flo und mir. Deswegen ypsi-shop.com, Promocode HACKMAN, HACKMAN, 10% auf alle Supplements, sind absolute Premium-Produkte, versprochen, großes Ehrenwort. Wenn ihr das macht, ist es sehr gut. Für uns und für euch. Aber Flo, ich habe eigentlich keinen Bock, über Sponsorships zu sprechen. Ich möchte direkt zum Punkt kommen. Ich möchte über diesen Titelkampf im Halbschwergewicht sprechen, über diesen Titelwechsel. Jiří Procházka ist der neue UFC Light Heavyweight Champion. Für mich war es ultra emotional. Wahnsinnsemotionen.
Kann ich komplett verstehen. Also ich hatte auch ganz oft so Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das habe ich nicht erwartet. Und ich könnte so in Verhältnis setzen, was habe ich vor dem Kampf erwartet, wieder ist der Kampf verlaufen, das habe ich nicht erwartet. Aber selbst innerhalb des Kampfes, innerhalb von einzelnen Runden, haben Positionen ausgesehen, als ob sie ganz klar in eine Richtung verlaufen und plötzlich sitzt Glover in der Mount und poundet auf Jiří ein. Ich habe zweimal einfach als Rundenende, also als letzte Notiz für Runden aufgeschrieben. Das habe ich so zur Rundenmitte nicht mehr erwartet. Also ja, Wechselbad der Gefühle auf jeden Fall. Ich bin komplett bei dir. Sehr, sehr emotionale, sehr, sehr verrückte Karte. Ich war wach.
Ja, also Jiří Procházka besiegt Glover Teixeira per Rear Naked Choke in Runde 5, 28 Sekunden vor dem Ende des Kampfes. Das mal zum einen. Ich kann mich an keinen Titelkampf erinnern, der näher am Ende entschieden worden wäre.
Your boy Chael Sonnen.
Ja, war auch sehr knapp. Also sagen wir mal so, ja doch, da wäre schon noch ein, zwei vielleicht, aber es war mega close, es war mega dramatisch. Du kannst es in einem Hollywood-Drehbuch nicht besser machen und es ist Fight of the Night sowieso einer der besten Light-Heavyweight-Fights ever, meiner Meinung nach. Und das Light-Heavyweight war ja über Jahre so die Galionsdivision der UFC mit Chuck Liddell, Tito Ortiz, Randy Couture, John Jones natürlich. Also da kamen Megastars her, da gab es riesige Schlachten und ich sage, das war eine der besten. Also nochmal, dieser Kampf war legendär. Das war ein Liebesbrief an den MMA-Sport. Wenn ich Kämpfe kommentiere, da kann ich meine Emotionen immer sehr gut zurückhalten, weil ich mich da voll drauf konzentriere, die Zuschauer zu unterhalten und zu informieren und eine neutrale Berichterstattung zu bringen. Aber wenn ich MMA schaue, und es ist so ein Kampf. Und so ein Kampf passiert nicht jede Woche. Dann durchlebe ich die komplette Palette. Also vor allem bei diesem Kampf war es so, dass ich eigentlich von Runde 1 Mitte an gestanden bin. Und der fühlt sich irgendwie an wie ein riesiges Paket. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das fühlt sich an wie eine riesige Schachtel. Und ich will die auspacken. Und ich weiß, die hat einen doppelten und dreifachen Boden. Und es gibt so viele Dinge, die in dieser Schachtel drin sind. Aber ich möchte eine Frage zu Beginn stellen. Sind wir uns eigentlich alle einig? Glover hätte diesen Kampf relativ klar nach Punkten gewonnen, oder?
Wir beide schon, wenn du damit alle meinst. Für die Zuschauer kann ich nicht sprechen. Ich habe schon von Leuten gehört, die dann Diskussionen draus gemacht haben. Für mich auch eine eindeutige Sache. Ja, Glover hätte diesen Kampf gewonnen.
Also alle Judges, ich habe es hier nochmal, geben Glover Runde 1 und Runde 2. Alle Judges geben Jiří Runde 3. Zwei der drei Judges geben Glover Runde 4. Glover war meiner Meinung nach, nennt mich verrückt, drauf und dran Runde 5 zu gewinnen. Er hätte sie eigentlich nur noch verwalten müssen. Er saß kurz vor Schluss in der Mount, schlagend. Am Ende hat halt einfach die Kraft gefehlt. Ich glaube, der Saft war einfach weg bei Glover. So lässt er sich normalerweise nicht sweepen. Aber wenn der Kampf an die Punktzettel geht, verwette ich mein Haus, dass Glover das Ding mitnimmt.
Ja, bin ich auch bei dir. Also man muss natürlich auch immer bei den Judges sagen, wir wissen alle, ein Blickwinkel, live erlebst du vielleicht Situationen nochmal so ein bisschen anders. Also zur Runde 4, wo du dann bei der ersten warst, wo es uneinig wurde, gibt es ja diese Szene, wo Jiri im Stand, also nach vorne gelehnt, poundet, das sieht halt schon auch wuchtig aus, dreht da auch mal eine Position. Aber ja, für mich wäre das auch eine Glover-Runde. Und es ist ja auch letztendlich egal, dass Leute sich bei der einen Runde mal uneinig sind. Du sagst es, auf den Punktezetteln lag Glover klar vorne. Und ich gehe da mit. Also ich hätte das auch so gesehen und habe auch, also ich muss sagen, ich habe auch krass geroutet. Und es war wie gesagt, dieses Wechselblatt der Gefühle. Es gab ja wirklich viele Situationen, viele Positionen. Also wenn wir jetzt sagen, ja klar, Glover hat den Kampf gewonnen, dann erwähnen wir ja irgendwie nicht ausreichend, wie oft es schon aber auch sehr, sehr eng für den alten Mann war, wie oft es Positionen gab, in der dann Jiri oben war und irgendwie auch Ellenbogen bringt und poundet und ich dachte mir, nein, bitte, jetzt, ich sehe gleich den alten Mann schlafen, ich will das nicht sehen. Und plötzlich hat er eben doch irgendwie wieder Top-Position und dreht genau die Situation 1:1 um. Das waren schon immer wieder schöne Momente und ich habe auch echt, also als dann das Ende der fünften Runde in Aussicht war, war ich mir sicher, Glover holt das jetzt.
Ja, es wird, glaube ich, ganz wenig drüber diskutiert, was da passiert ist. Denn ja, du hast natürlich recht, es gab unfassbar viele Reversals. Aber auch für Glover Teixeira, der so versiert ist in der Mount, im Backtake, er hat sehr viele, ungewöhnlich viele Positionen verloren. Und auch kurz vor Schluss sitzt er in der Mount. Jiri geht am Zaun entlang, hat den Zaun quasi so südlich an den Beinen.
Liegt auf dem Rücken, genau.
Genau. Und was er da macht, ist folgendes. Es ist ein kontrollierter Sweep. Das hat nichts mit verrückt oder mit Kraft oder ich drücke mich weg zu tun. Er zieht ihm eine Stütze weg. Und das ist ja Regel Nummer 1, wenn du sweepen willst. Auf die Seite, die du sweepen willst, musst du die Stütze wegnehmen. Er zieht ihm, ich glaube, es ist der rechte Arm von Glover weg und drückt sich dann am Zaun in diese Richtung weg und rollt ihn auf diese Seite. Dann kommt ja dieser Scramble, den wir später erklären, wo Glover den Rücken anbietet, aber dann kommt Jiri doch in die Position, dass er den Rücken nicht nimmt und dann so einen Choke ohne Hooks ansetzt und Glover muss tappen. Ich glaube, also um das mal zu erklären, ich glaube, das war ja nicht so ein zwingender Choke, in dem Glover in Runde 1 oder 3 getappt hätte. Ich glaube, da war er einfach komplett fertig, kam da nicht mehr raus, hat keine Luft mehr bekommen und ja, es war am Ende.
Ja, also nicht, dass Jiri nicht auch phasenweise echt müde aussah, aber natürlich hat man, glaube ich, mehr angesehen, wie lange dieser Kampf ging, auch wenn er natürlich, man könnte sagen, der Veteran ist, der schon die Championship Rounds kennt und weiß, wie viel Kraft solche 25 Minuten kosten. Aber nur zu wissen, ich bin in meinen jungen Jahren regelmäßig Marathons gelaufen, lässt dich halt nicht mit 42 gleichermaßen aufgrund der Erfahrung so souverän nach wie vor bestreiten. Ich glaube, da war auch das Alter wirklich mit der Zeit so ein bisschen Faktor. Aber du hast auch richtigerweise gesagt, es gab Situationen, wo er Position verloren hat und Entscheidungen getroffen hat, die man so von vor allem solch einem erfahrenen Mann gar nicht erwartet hätte. Für mich recht prägnant, die ja auch Runde 5, wie er in diese Guillotine reinspringt, die er noch nicht sicher verschlossen hat. Das war so eine Position, wo ich wirklich im Kopf, was hat er da getan, ein bisschen in Panik verfallen bin.
Ich glaube, es war die Müdigkeit.
Ja,
warum machst du sowas? In der Guillotine ziehst du dir entweder, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass du die Guillotine durchbringst, wenn es kurz vor der Runde ist und du es einfach nochmal raushaust oder wenn du einfach fertig bist. Wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr mit dem Kerl zu stehen. Ich weiß, ich habe eine gute Guillotine, ich probiere das Ding jetzt einfach mal. Aber das war ja nicht das Einzige, was in der Runde passiert. Das war ja eine verrückte Runde. Diese, was da passiert, also in dieser fünften Runde, wenn du die Aktion für Aktion erklären willst, da sitzt du ja einen ganzen Tag hier. Da ist ja so viel passiert. Also das war ein nonstop action-paced, ultra krasser Mega-Titelkampf. Leute, und ordnet das bitte richtig ein. Wir haben hier einen 29-jährigen Berserker-Finisher, einen ultra heftigen Typen gegen einen 42-jährigen Veteran mit 2 Dekaden auf dem Buckel. Das ist A, schon mal außergewöhnlich, aber B, würde der Casual wahrscheinlich sagen, ja, Glover, Teixeira und Jiri Prochazka, nee, ich warte lieber auf eine große Card mit Adesanya und was weiß ich. Was die geboten haben, was die da im Oktagon gelassen haben, was da an Qualität war, an Action, an Abwechslung, an Emotionskino, das muss man würdigen, das muss man richtig einschätzen. Alter Schwede, ich habe immer noch Gänsehaut. Ich sitze einen Tag später hier, ich bin immer noch begeistert von diesem Kampf. Also was die da gezeigt haben, sowohl Jiri als auch Glover, herausragend. UFC-Geschichte, für mich war der Kampf das Ticket in die Hall of Fame für Glover Teixeira. Viele haben gesagt, ja klar, ist UFC Light Heavyweight Champion. Das waren aber auch schon andere, die nicht in der Hall of Fame sind.
Ich bin gerade in mich gegangen und habe mich gefragt, hätte er den Kampf gebraucht? Hätte schon sein können, ne? Dass er es ohne nicht gekommen wäre. Jahrelang
das dabei. War der letzte Stempel. Ja. Verdammt, Mann. Also wenn Glover Teixeira, er ist der krasseste Finisher in der Geschichte dieser Division. Er war Champion mit 42. Also nur Randy, glaube ich, war älter Champion. Kann ich mich jetzt nicht hundertprozentig darauf festnageln lassen. Aber dieser Kampf hier, wenn das nicht das Ticket in die Hall of Fame ist, auch wenn du verlierst, es ist egal, ob du den verlierst. Du hast Geschichte geliefert. Alter.
Es kommen ja auch Kämpfe in die Hall of Fame, also das wäre halt auch so ein Kampf, wo man sagen muss, ey bitte dann, wenn da Gustafsson Jones drinne steckt und das auch vielleicht man auch für jede Gewichtsklasse ein paar legendäre Kämpfe haben möchte, Light Heavyweight, das muss dazugehören. Ja, ganz, ganz krass. Ich bin auch sehr zufrieden einfach mit unserem Preview, muss ich sagen. Wir haben ein paar sehr gute Dinge angesprochen, finde ich. Und ich hatte nach wie vor auch diese Frage im Kopf in unser Gespräch darüber, ob Jiří in die Guard von Glover gehen sollte, wenn er ihn mal am Boden hatte. Und du hast gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er überhaupt drüber nachdenkt. Da hat er, muss man sagen, hier und da mal eine gute Entscheidung getroffen. Also er ist es in Momenten, in denen Glover frisch wirkte, nicht gegangen. Und in Momenten, wo er dachte, ey, ich glaube, der Mann ist schon auch platt oder das Rundenende ist auch nah, ist er doch mal reingesprungen. War abgeklärter, als ich ihm hätte auch zugegeben, selbst zugetraut hätte.
Ja.
So, also der ganz verrückte, nur unorthodoxe Kämpfer, wie man ihn letztendlich eingeordnet hätte, den haben wir, finde ich, nicht nur im Oktagon gesehen. Er hat zwar selbst im Interview gesagt, im Cage denke ich gar nicht nach, aber diese reaktionsschnellen, individuellen Entscheidungen waren hier und da dann doch ganz gut, muss ich sagen. Vor allem halt für solch einen Stil, der jetzt nicht strukturiert ist.
Ja, ich bleibe trotzdem bei meiner Prognose. Also diese Titelregentschaft wird keine Rekordtitelregentschaft. Dafür ist er zu chaotisch, zu wild. Das wird sehr viel Spaß machen. Ich wiederhole mich da, Leute, das wird super entertaining, was der in den nächsten Jahren bietet. Der ist 29. Das kann der schon noch 5, 6 Kämpfe lang machen. Das wird sehr viel Spaß machen. Aber ich glaube, ich habe gelesen, 6,7 oder 6,8 Strikes absorbed per Minute. Alter, das ist völlig geisteskrank. 6,8 Strikes absorbed per Minute.
Light Heavyweight muss man ja schon auch dazu betonen.
Von Leuten, die 100 Kilo plus schwer sind. Nur mal, falls jemand nichts anfangen kann mit so einer Statistik. Justin Gaethje ist zum Beispiel ein Kämpfer, der einen Elite-Output hat. Ich glaube, der hat so 6,8, 7,0 irgendwo Strikes landed per minute. Der Typ steckt die ein. Der nimmt 7 pro Minute im Schnitt und marschiert mit einem Grinsen und einem Samurai-Zopf am Schädel nach vorne. Wie krank ist das? Also man kann nicht mehr einstecken als menschliches Lebewesen, kannst du nicht mehr einstecken als Jiří Prochazka. Was der Typ im Octagon bietet, das ist Entertainment Level 10 von 10. Und klar haben sich die beiden nicht dumm angequatscht oder irgendwelche Sackkarren durch die Gegend geworfen oder plumpe Catchphrases benutzt und ja, dein Land ist schlecht und mein Land ist besser. Nein, das war reiner MMA-Sport, aber auf höchstem Niveau. Und das hat mich sowas von begeistert und das muss gewürdigt werden. Trotzdem, ich bleibe bei meinem Fazit zu Jiří Prochazka. Er hat jetzt sich eingetragen in die Annalen des Mixed Martial Arts, in die UFC-Geschichte. Da wird er nicht ewig drin bleiben als amtierender Champion. Dazu ist sein Stil halt auch anfällig. Und irgendwann wird Vater Zeit mal sagen, nee, Junge, du bist nicht mehr 29, dein Kinn ist nicht mehr aus Granit. Aber Junge, was der gibt und was der bereit ist zu geben, dann macht euch mal kein A für ein U vor, der hat einen Teil seiner Seele im Oktagon gelassen, das ist bemerkenswert. Das ist einfach nur bemerkenswert.
Hast du dir die Trainingsvideos von dem aus der Fight Week angeschaut?
Verrückt.
Aber also, verrückt, also trifft es perfekt, nicht was für ein Arbeitspensum der hat, sicherlich auch, aber was für Gedanken der kommt. Der hat irgendwie gesagt, dass er von überzeugt ist, auch im Auge seien Muskeln und wenn da Muskeln sind, dann werde ich die trainieren. Da hat sich so ein Auge zugebunden und so einen sehr klein geschriebenen Text irgendwie so verkrampft versucht zu lesen und wurde halt gefragt, was machst du da? Und er hat gesagt, ich glaube, ich trainiere meine Muskeln im Auge. Ja, aber das ist vielleicht auch der Mindset, den es braucht, um mal 7 Schläge zu nehmen und zu sagen, ja, ist doch ein guter Stil, klappt doch, ich gewinne doch.
Der Typ ist, das ist ein ganz anderes Material. Also ich muss meinen Hut ziehen, weil ich bin mir halt sicher, der stirbt ja da drin, wenn es sein muss. Also ja, das ist einfach total, auch Glover. Glover muss diese letzte Runde eigentlich nur verwalten. Er muss nur sitzen bleiben in der Mount und schauen, dass er die Stützen nicht verliert. Aber das ist er halt nicht. Die Runde beginnt, indem er den Guillotine zieht und gegen diesen Ochsen freiwillig in die Guard geht. Glover ist ein Finisher. Davon. Niemand hat mehr Finishes in der Light Heavyweight Geschichte als Glover Teixeira in der Ultimate Fighting Championship. Das ist eine Qualität. Er beendet Kämpfe. Er will nicht an die Punktzettel. Klar war der Meinung, dass er hier vorne liegt. Das haben ja auch alle in seiner Ecke gesagt. Gib mir noch eine Runde, hat der Coach gesagt. Er will sie aber vorzeitig beenden. Und das ist auch ein Mindset. Da kann man nicht sagen, das war dumm und das war fahrlässig. Alter, der ist in der fünften Runde von der Schlacht. Und das ist verdammt nochmal Glover Teixeira. Der kommt nicht, um an die Punktzettel zu gehen oder da irgendwelche Punkte auslesen zu lassen. Der will die Rübe wegschlagen oder dich choken. Und das ist bewundernswert. Der Spirit mit 42, da kapitulieren andere vorm eigenen Körper. Da ist ja am Rande des Sieges gegen einen aufstrebenden Light Heavyweight King in den 20ern. Also das ist so Wahnsinn. Und bitte, 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 bitte respektiert diese Leistung von beiden, auch von dem, der verliert. Das ist keine Niederlage. Das ist keine Niederlage, erhobenen Hauptes da aus dem Cage zu gehen, wenn du so eine Schlacht bietest und drauf und dran bist, das Ding einzutüten.
Ja, wer keinen Respekt vor Glover Teixeira hat, der hat wirklich irgendwas am Sport auf jeden Fall auch falsch.
Lösch meine Nummer. Keine Ahnung, spül ich das Klo runter.
Es ist halt auch eine Eigenschaft, die wir jetzt Jiri die ganze Zeit zugesprochen haben. Er vertraut auch auf seine Toughness, Schläge zu nehmen. Das tut Glover auch. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, auf den man mehr hätte im Vorhinein beleuchten können, wie tough Glover ist. Also typischer Glover-Kampfverlauf ist ja, du denkst, der fällt schon um und dann holt er daraus irgendwie angeschlagenen Takedown und submittet die Leute. Der Typ kann ja auch reinstecken. Und ich glaube, das Vertrauen auf einerseits natürlich technische Qualität, ich werde da unten jetzt nicht getappt, selbst wenn ich in der Guard liege, und halt auch Vertrauen auf die eigene Toughness, das führt natürlich auch zu solchen Entscheidungen, wie in diese Guillotine zu springen.
100%. Und in der Phase der Karriere, das ist ja die andere Seite dieser Medaille, sein Game nochmal so anzupassen, ist ja auch bemerkenswert. Er war der Mann, der in der ersten Phase seiner UFC-Karriere die Leute am Zaun gestellt hat und umgepumpt hat. Und jetzt hat er sein BJJ nochmal auf so ein Level gebracht, dass er am Boden für mich mit das Beste in dieser Division ist. Und ja, deswegen hat man natürlich auch keine Angst, wenn man da mal auf den Boden muss gegen so jemanden wie Jiří Procházka.
Ja, voll. Verzeih das, wir nehmen tagsüber auf, da klingelt es auch mal an der Tür. Ja, am Boden, natürlich, also vor wem sollte sich Glover fürchten? Wir hatten natürlich auch so ein bisschen beleuchtet, dass es auch bei erfahrenen Grapplern natürlich immer ein Unterschied ist, in welcher Position liegst du. Du hattest zu Recht, und das war auch super, dass du das gesagt hast, wenn man sich diesen Kampf anschaut, gesagt, ja, okay, Glover strahlt vielleicht auch vom Rücken aus jetzt keine allzu große Submission-Gefahr aus, aber warte mal, wie gut der Positionen gegebenenfalls drehen kann, und das hat er ja wiederholt gezeigt. Und wenn man auf diese Qualität vertrauen kann, dann natürlich auch nicht, da hat man natürlich auch keine Sorgen vor jemandem, der bisher kein allzu versiertes Ground-Game gezeigt hat, wenn ich da eben auf Jiří Procházka schaue.
Flo ist ein gefragter Mann.
Ja, scheint so. Ich glaube, letztendlich, natürlich könnten wir diesen Kampf Runde für Runde nochmal durchsprechen, haben wir die wichtigsten Dinge angesprochen. Der Kampf war, ja, emotionaler geht es vermutlich nicht, das haben wir gesagt. Wie gesagt, ich fand häufig einfach den Wechsel aus, das erwarte ich in den folgenden Momenten, und ich werde komplett mit dem Gegenteil überrascht, halt so entscheidend. Ich ja, habe es mir sowohl in Runde 3 als auch in Runde 2 aufgeschrieben, die ja Glover beide Male on top beendet und vorher wirklich schlecht aussah, dass ich nicht erwartet hätte, dass das eben nochmal passiert. Auch wenn man den Verlauf von wie ramponiert sehen die beiden Männer aus, sich anschaut. Glover sah früher übel aus. Der wurde ja im Stand schon auch mal hart getroffen, hat ja direkt so ein recht zugeschwollenes Auge, und ich dachte mir, boah, Mist, so das Jiří schlägt schon fest. Das wussten wir vorher, aber das sieht man halt wieder in seinem Gesicht, und dann kommen halt die ersten Ellenbogen, und ja, das der Score quasi steht 1-1. Glover hat einfach, und den hatte ich natürlich vorher schon im höchsten Maße von ihm, aber hat in diesem Kampf einfach nochmal deutlich mehr Respekt von mir sich erarbeitet und wird auch einfach von mir immer als Champion angesehen. Es gibt ja diese Leute, die haben mal einen Gürtel, und du denkst so, ja, gut, du hattest ein bisschen Glück, die besten Männer waren noch am Klettern auf den Rankings, die standen zu der Zeit noch irgendwie 2 Schritte vor dem Titelkampf. Ich sehe dich jetzt irgendwie nicht. Trotzdem, auch wenn du diesen tollen Gürtel hattest, ich sehe dich nicht zwangsläufig als den Besten der Division an. Aber Glover hat mir das einfach gezeigt und so werde ich ihn auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten. Nicht, also klingt jetzt so, als ob der morgen aufhört, wer weiß, kann ja auch wirklich noch für gute Kämpfe da sein. Aber ja. Wie gesagt, größten Respekt einfach vor diesem Mann, vor diesem Werdegang. Erneut weise ich vielleicht darauf hin, falls Leute mehr Begeisterung für ihn bekommen, hört euch vielleicht auch echt die Folge Morning Combat mit ihm an, auch was er einfach über sein Leben und den Werdegang, der bis zu diesem Kampf geführt hat, zu erzählen hat, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, mein Hut ist gezogen.
Ja, was bedeutet das für Glover Teixeira? Er ist jetzt seit 20 Jahren dabei, er war endlich Champion, dann verliert er das Gold jetzt im Alter von 42 Jahren. Würden wir ihm ein Rückmatch geben?
Nein, tatsächlich nicht. Dafür gibt es nicht so viele junge Hungrige. Klar, Rakic stolpert gerade, aber so ein Ankalaev hat es einfach verdient. So ein Anthony Smith ist auch wieder wirklich auf dem Vorwärtsgang.
Was ist mit Jan Blachowicz?
Wollte ich gerade erwähnen, den gibt es natürlich auch noch. Der kommt auch, ja, aus einem Sieg, muss man so sagen. Natürlich haben wir uns erhofft, dass er mehr zeigt, aber das war ja letztendlich auch nicht seine Schuld. So fair muss man natürlich auch sein. Die beiden haben sich ja auch in Shake Hands gegeben. Und du kennst, glaube ich, die Bilder von Glover Teixeira nach dem Titelgewinn in Brasilien, wie der von seiner Stadt, der hat da so ein Autokorso gemacht, empfangen wird. Ich glaube wirklich, das war so der Gipfel der Karriere, der auch mit einem erneuten Titelgewinn nicht mehr so hoch wäre, wie er jetzt war. Ich glaube wirklich, der hat alles erreicht, was er erreichen musste. Und ich glaube nicht, dass Glover irgendwann die Handschuhe an den Nagel hängt und sich denkt, ach, Mist, hätte ich nur dieses Ding nochmal erobert. Ich glaube, der schaut den einen Gürtel im Schrank an und ist vollends zufrieden. Natürlich auch das eine Sache, nach der man solche Entscheidungen nicht unbedingt treffen sollte. Aber ich kann gleichermaßen ruhig schlafen und denke immer noch, auch Glover hat alles erreicht, wenn er den nicht erneutes Mal in die Luft hieven kann, diesen Gürtel.
Gehe ich mit dem Unterschied, dass ich sage, ich würde ihm ein Rückmatch geben. Wenn es einer verdient hat, wenn einer in dieser Division so vieles geleistet hat und so geschichtsträchtige Dinge vollbracht hat, dann ist es Glover Teixeira. Und er hat kein Zeitfenster von 5 Jahren oder so plus mehr wie viele andere in dieser Division. Ich würde ihm jetzt einen Rückkampf geben. Er hat diesen Kampf bis 28 Sekunden vor Schluss
Ja,
gewonnen.
klar.
Deswegen ist mein Gefühl hier, er hätte sich das verdient. Irgendwas muss es wert sein, wenn man ja 10 Jahre plus in dieser Division ackert und keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir, es wäre nur gerecht, aber ich akzeptiere auch alles andere. Und wenn jemand sagt, nee, die jungen Wilden sollen jetzt mal ran, ist das für mich auch okay. Es soll nur meine Hochachtung für diesen Kämpfer ausdrücken.
Ich will halt eigentlich auch, also glaubst du, Glover kann noch besser werden? Und kann wirklich gegen so einen verrückten, jungen, wilden, der körperlich stärker ist, glaubst du, der kann einen noch besseren Kampf kämpfen? Er kann halt anders verlaufen. Er kann den gleichen Kampf nochmal kämpfen in der Erwartung, dass Jiří ein ähnlicher Jiří ist und in den letzten 30 Sekunden schlauere Entscheidungen treffen oder von mir aus auch Anfang der fünften nicht in diese Guillotine springen. Klar. Aber ich will halt, also ich habe halt, wenn ich an solche Szenarien denke, auch die Sorge, ja, vielleicht hat halt Jiří an dem Kampf deutlich mehr gelernt als Glover und das nächste Mal fällt er halt. Doch ich will so einen Mann halt auch einfach nicht kaputt gehen sehen. Ich will den gerne als diesen krassen Krieger in Erinnerung behalten, weißt du? Und ich glaube einfach, ich wäre zufriedener und schätze auch, also natürlich, Blick in die Glaskugel, wer sagt denn, dass er im nächsten Kampf umfällt und doch K.O. ist? Aber das habe ich auch dem vorhin dann erwartet. Und der hat mich so krass überrascht, auch wenn er nicht ein Still gehört hat. Ich glaube, das ist, ja, so ist halt manchmal der Sport und ich, ne, diese typische Chael Sonnen-Line, die du immer wieder auspackst, wer beendet wie seine Karriere? Natürlich hat er auch als Verlierer die Karriere dann beendet, sollte er danach noch einen Veteranenkampf machen und sagen, ich glaube, langsam reicht's, aber ich will den lieber als Vollzeit-Coach von Alex Pereira sehen und als Brasilienbeauftragter und als Experte am Pult und als Gym-Owner. Als halt nochmal doch im Rematch von Jiri gegebenenfalls halt auch nochmal ausgenockt zu werden. Es würde mich traurig machen, muss ich echt sagen.
Auf der anderen Seite gibt es halt keine leichten Matchups für ihn.
Natürlich nicht.
Er wird auf einen Ankalaev oder
Eben.
auf einen Blachowicz oder you name it, auf einen Anthony Smith treffen und das sind Killer. Das sind absolute Killer.
Ja.
Also diese Division ist so interessant wie lange nicht mehr. John Jones hat die halt so ausgerottet irgendwie, diese Division, so 10 Jahre lang, aber das ist wieder die Division, die sie war vor 10, 15 Jahren. Wie gesagt, mit Chuck Liddell, mit Tito, mit Randy Couture, als Shogun Hua, Rampage Jackson, Wanderlei Silva reinkamen, da gibt es schon sehr, sehr viele, sehr, sehr komplette Kämpfer. Und wenn wir eine Gewichtsklasse drüber schauen, im Heavyweight, im Schwergewicht, gibt es diese Qualitätsdichte nicht so wie im Light Heavyweight. Und das macht sehr viel Bock, egal was da passiert und ja, wie sich die Matchmaker austoben. Das wird ganz, ganz heiß.
Ich glaube halt, es gibt Kämpfe, in denen ich ihn eher sehen will. Ich will lieber nochmal einen Kampf gegen so einen Paul Craig sehen oder so. Nicht, dass ich glaube, dass der ein leichtes Matchup wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn viele Gehirnzellen verlieren sehe und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, die ist halt für mich ein bisschen geringer. Ich komme mir auch schlecht vor, wie oft wir in diesem Podcast über solche Leute sprechen und ich sage, ah, ich will die langsam retiren sehen. Immer wieder kann ich erneut sagen, ich sage das als Fan, als komplett begeisterter Glover Teixeira-Stan, so bester Mann, aber genau dann, ich bin irgendwie, in jedem Kampf merke ich einfach besorgt um ihn.
Verstehe ich.
So viel Klasse er auch hat und so krass er mit diesem 29-Jährigen 5 Runden umgeht. Die Sorge ist da.
Ich verstehe es. Ich bin voll bei dir. Ich wollte noch sagen, wenn wir bei Respekt sind und bei Hochachtung, wie geil sind bitte die Cutmen? Also wenn du diesen Cut siehst von Jiří Prochazka hier so, oben links, ja. Er hat halt ein drittes Auge. Ja. Und die schmieren ihm das Ding zu, es läuft nicht mal. Auch Glover, wie sie diesen Kämpfern die Möglichkeit geben, relativ, ich möchte nicht sagen unbeschadet, weil das wäre total dumm, dieses Wort, aber relativ unbeeinflusst von diesen Cuts weitermachen zu können, das ist eine Kunst. Das ist ein Handwerk, das lernst du nicht von heute auf morgen. Das sind Erfahrungswerte von hunderten Kämpfen. Und die Cutman, ihr könnt gerne die Namen der Cutman in die Kommentare schreiben, falls ihr sie wisst. Ich weiß nicht, wer es war, aber das ist absolute Königsdisziplin, das so hinzubekommen.
Toll.
Auch. Mega Respekt. Also das war großes Kino. Ich dachte nach dieser Runde, wo Jiří halt komplett übers Auge suppt, oh, beeinflusst das periphere Sehen, er wird abgelenkt, Konzentration wird gestört durch dieses ständige Wischen. Nee, blutet nicht mal, als er aus der Ecke kommt. Das war Respekt, das war stark, so richtig stark.
Voll. Auch Glovers Nase nach der dritten Runde hatte auch einen richtig tiefen Cut. Der war in Runde 4 und Runde 5 nicht mehr allzu sehr zu bemerken. Also klar ist jetzt auch keine Position, die in die Augen läuft, also wenn du nicht gerade auf der Seite liegst, aber ja, es ist wirklich beeindruckend. Kennst du dieses Bild von Charles Oliveira nach seinem, ich glaube, seiner Titelverteidigung gegen Dustin Poirier, wie er diesen großen, dickeren Cutman einfach in die Höhe ragt, weil es der erste war, der neben ihm stand und sich mit ihm freut? Das ist so ein geiles Foto. Wenn ich es finde, blende ich es an dieser Stelle ein. Ja, auf jeden Fall Leute, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, das stimmt schon. Vielleicht auch ein Gast. Sollte man, also findet man bestimmt einen Cutman, der mal ein bisschen über seinen Job sprechen möchte. Vielleicht auch ein Gast, auf den Zuschauer ja Lust haben. Schreibt es gerne in die Kommentare, sollte Bedarf da sein, um ein bisschen zu deren Arbeit zu hören.
Ich würde sogar eine Cut-Frau kennen. Mal sehen, was wir machen können. Auf jeden Fall, ja, das bekommen wir hin. Ich google gerade noch latest fifth round finishes in UFC history. Bis jetzt habe ich nichts Späteres gefunden.
Okay, ja, krass. Also war nicht, für mich kam halt, aber so ist das halt in der Erinnerung, es wird halt immer ein bisschen später, als es tatsächlich war, umso weiter die Erinnerung in die Ferne rückt, in die zeitliche. War nicht Chelson so quasi mit der letzten Sekunde?
Johnson gegen Moraga könnte später gewesen sein. Chael gegen Anderson glaube ich nicht.
Johnson warte mal. Gegen Moraga. Gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
Moment. Ich hab's gleich. Du red ruhig weiter.
Ich hätte, glaube ich, den Kampf, wie gesagt, schon tatsächlich beendet. Wir haben darüber gesprochen, was sehen wir für Glover. Bei Jiří ist klar, er will die Titelverteidigung gegen Jan Blachowicz. Die haben sich ja auch live gesehen. Blachowicz war auch in Singapur. Jetzt im Nachhinein gehört, Jiří sagt, Jans Energie war irgendwie relativ aggressiv, er war aber respektvoll. Ich habe mir die Bilder angesehen und fand auch nicht, dass Jan aggressiv wirkte. Egal wie, die haben sich auf jeden Fall zugestimmt, dass das die nächste Titelverteidigung oder die erste Titelverteidigung von Jiří sein soll. Ein Kampf, der stilistisch auf jeden Fall auch Spaß macht. Malisch Jiří tatsächlich auch bessere Chancen aus gegen Jan. wäre halt wirklich gespannt, wer dann der Nächste ist, aber es ist vermutlich recht sicher der Gewinner aus Ankalaev und Smith, was in beiden Fällen wirklich Spaß machen würde. Mit Rakic ist leider Gottes vorerst nicht zu rechnen. Vielleicht kurzes Update dazu, seine Reha läuft aber wohl sehr, sehr gut. Macht da gesundheitlich größere Schritte, als er vermutet hätte. Die wirklich gute körperliche Verfassung scheint da auf jeden Fall förderlich zu sein. Dennoch, ja, das wird vermutlich der nächste Kampf, mit denen ist zu rechnen. Ich sehe langfristig wirklich Ankalaev diesen Gürtel in die Luft tragen. Das ist halt auch so ein Typ, der durch diese stoische, sehr systematisch agierende Art, glaube ich, eine große Gefahr ausstrahlt in vor allem 5-Runden-Kämpfen, auch wenn er zugegeben vermutlich nie der Fanliebling wird, einfach weil er manchmal auch Positionen verwaltet. Aber ja, in egal welchem Fall, ich predikte da ja quasi schon wieder Gewinner, also dass Ankalaev sollte sich dann folglich gegen Smith durchsetzen, das ist auch nicht gewährleistet. Egal wer es wird, Spaß machen, wenn alle Matchups, wie du gesagt hast, Light Heavyweight macht wieder einfach richtig, richtig Spaß. Und es gibt ja auch viele junge Hungrige, die danach rücken. Also so ein Jamal Hill, mit dem ist natürlich auch zu rechnen. Wir haben gestern Jimmy Crute im Publikum gesehen, ist auch ein Typ, der ist gerade echt am Verlieren, aber es ist auch ein junger, richtig bulliger Typ. Wir wissen selbst, manchmal ist es von einem Kampf zum nächsten, in einem 6 Monate Fight Camp, plötzlich einen anderen Athleten geformt. Ich glaube, auch mit solchen Leuten ist zu rechnen. Also die Division wird auf jeden Fall, das ist quasi garantiert, die nächsten Jahre immer Spaß machen. Und auch nicht nur, wenn es um den Titel geht. Wie gesagt, so ein Jimmy Crute, so ein Jamal Hill, die sind noch nicht ganz da, aber die werden auch auf jeden Fall hitzig auskämpfen, wer da hinkommen darf.
Also es gibt natürlich spätere 5-Runden-Siege, zum Beispiel.
Chael Sung-Jung gegen Jair Rodriguez.
Ist auch ja, super genau, aber das ist kein Titelkampf.
Ja, ich weiß.
Und Overeem wurde auch K.O. geschlagen von Rosenstroik, ich glaube 4,56 oder so, also kein Titelkampf. Johnson gegen Moraga war früher und Chael gegen Anders war tatsächlich auch früher. Da waren fast noch 2 Minuten übrig. Oh. Deswegen, falls einer oder eine da draußen sitzen und sich fragen, wieso kommen die jetzt nicht auf diesen Kampf XY, schreibt bitte in die Kommentare. Falls ihr einen UFC-Titelkampf in Erinnerung habt, wo ihr spontan sagt, ah, das war viel später, da waren nur noch 10 Sekunden oder 5 Sekunden, schreibt es gerne in die Kommentarspalte. Mir fällt kein späterer Sieg spontan ein in einem UFC-Champion-Titelkampf. Also das war großes Gefühlskino. Ich kann nur sagen, große Emotionen. Also damit ist auch alles gesagt. Ich glaube auch nicht, wir müssen die Runden jetzt didaktisch eine nach der anderen durchgehen. Das können wir heute mal überspringen. Es war so viel Wichtigeres drauf und dran, was gesagt werden musste. Und ja, somit können wir zum Titelkampf im Fliegengewicht der Frauen kommen, denke ich. Valentina Shevchenko besiegt Tyler Santos durch geteilten Punktentscheid. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentarspalten schreiben, wie ihr das seht. Ich sag mal meine Wertung, Flo. 1 und 3 hatte ich safe bei Santos. 4 und 5 hatte ich safe bei Shevchenko. Runde 2 habe ich jetzt 3-mal gesehen. Ich bin immer noch nicht schlauer. Sagt es mir gerne, wie ihr das seht. Es war auf jeden Fall ein Kampf, der Valentina Shevchenko Sorgen bereiten musste, Stressfalten auf die Stirn zaubern musste und so ein bisschen Dringlichkeit einreden musste, ob sie das wollte oder nicht, denn es war keine Einbahnstraßenfahrt. Das war keine dominante Vorstellung. Das war MMA auf hohem Niveau und auf hohem Niveau auf Augenhöhe, würde ich mal sagen.
Definitiv. Und auch da, ich weiß, klingt jetzt nach Selbstbeweihräucherung, aber klopft ihr selbst auf die Schulter, also unsere Prediction, dass wir gesagt haben, wartet ab, solltet ihr wirklich Tyler Santos nicht auf dem Schirm haben. Das wird ein guter Kampf, auch wenn wir Valentina vermuten als Gewinnerin sehen, ja, aber das ist ein Dark Horse. Die Leute, die, wie gesagt, unter die Kampfansetzung geschrieben haben, wer ist das denn überhaupt? Ich habe auf den Aha-Moment gehofft und der kam definitiv. Ja, enger Kampf, erste Punkte, Punktzettel, auf dem Valentina verliert seit ihrer tatsächlichen Niederlage gegen Amanda Nunes. Ich glaube 2017, also das kennt die Frau wirklich nicht. Ich habe auch das Gefühl, die Positionen, die sie gebracht werden, die drillen die im Camp nicht. Da komme ich doch eh nicht hin. Ich lasse mich doch lassen, gebe doch niemandem meinen Rücken her. Ja, auch allein die Mimik hat phasenweise wirklich eine eigene Sprache gesprochen. Valentina wirkte hier und da wirklich verzweifelt auf mich. Würde aber, wenn du gerade schon gesagt hast, Runde 1 und Runde 3 hast du klar bei Santos, 4 und 5 klar bei Valentina, würde ich dann doch direkt an dieser Runde 2 ansetzen. Und ich muss sagen, ich hatte sie eher bei Santos, war dann aber auch so weit, dass ich mich gefragt habe, Moment, kann es sein, dass meine also diese Emotion, das ist Valentina, mit der die das macht, dass die auch diesen Eindruck ein bisschen verstärkt hat, weißt du, wie ich meine? Dass man, also wenn du halt, keine Ahnung, Kamerun spielt einigermaßen gut gegen Brasilien im Fußball mit, dann hast du die Ballbesitzphasen von Kamerun, in denen Lima drücken, dort deutlich prägnanter im Kopf, weil Fakt ist, es ist Brasilien und das spielt Kamerun. Weißt du, das könnte sein, dass es so ein bisschen verzerrt ist, glaube ich aber letztendlich gar nicht. Also man hat auf jeden Fall Argumente für Santos. Meine Frage in der Runde ist am Ende des Tages, nach 3,5 Minuten gibt es diese Sequenz, in der Santos sie relativ lange am Boden hat, in der Guard von Valentina liegt, hier und da so ein bisschen zum Körper arbeitet, die Position nicht verbessern kann und die aufgestellt werden. War das gut so? Waren die so inaktiv, dass man die hätte aufstellen sollen? Denn ich hatte zugegeben, also ich habe gesehen, dass da jetzt nicht super viel passiert, aber für mich passierte durchgehend etwas. Fand ich ein bisschen fraglich zugegeben und könnte vielleicht auch die Entscheidung gewesen sein, die Santos diese Runde auf manchen Punktezetteln klaut.
Naja, insgesamt kontrolliert sie ja immer noch 3 Minuten 40 dieser Runde.
Ja.
Also ob sie jetzt aufstehen muss oder nicht, ist für mich gar nicht so die Frage. Für mich ist die Frage eher, ist das Schlagen und versuchen, Ellbogen zu landen vom Rücken aus von Shevchenko und dieser eine Submission-Ansatz, den Taylor Santos aus einer Meile kommen sieht und einfach rumdreht und vermeidet, gut genug und viel genug und schwer genug zu gewichten, um ihr diese Runde zu geben. Also kurz gesagt, ich weiß es nicht.
Also
ich weiß es nicht.
Wir sind ja dann doch immer so weit, die Regeln so zu verstehen, dass man Kontrollzeit nur als Wertungskriterium 2 werten kann. Wir haben auch, genau, das können wir vielleicht schon mal ein bisschen spoilern, zeitnahen Gast, der sich damit noch ein bisschen besser auskennt. Ich freue mich sehr, dem solche Fragen stellen zu können. Aber ich bin eigentlich recht sicher in meinem Urteil, dass wir eben eine Kontrollzeit nicht bewerten dürfen. Folglich Submission-Versuch für Submission-Versuch werten müssen. Also dann müssten wir eigentlich zählen, wie oft greift Santos den Rear-Naked-Choke. Und natürlich, jede Positionsverbesserung ist, also dass sie sich einen Rücken erarbeitet, ist natürlich hoch zu gewichten. Aber wie lange sie den dann hält, wissen wir beide, ist ja erstmal leider Gottes egal. Und dann sieht das Ganze vielleicht, also da muss man, wenn man das so, wie soll ich sagen, analytisch sich immer vor Augen führt und sagt, auch wenn mein Bauchgefühl ist, krass, 3 Minuten hat sie diesen Rücken, wir müssen die Aktion...
In Runde 2 hat sie nicht den Rücken.
Okay.
In Runde 2 liegt sie oben, stimmt, in der Guard.
Natürlich, liegt sie die ganze Zeit in der Guard. Siehst du, ist nicht mal eine so dominante Position. Und dann müssen wir halt aufzählen, was bringt sie denn? Und gegebenenfalls war das tatsächlich, wenn man das wirklich mal so auflistet, gar nicht so viel. Und dieses, sie dominiert Valentina, ist mehr Bauchgefühlentscheidung. Also weiß gar nicht, ob ich da so gegen rebelliere, dass das Leute Valentina geben. Natürlich sind diese Schläge auch von unten, klar, die sind nicht so wuchtig, wie wenn sie Top-Position hat, aber die sind natürlich auch zu zählen, selbst wenn die verzweifelt teilweise hinter sich gegriffen sind. Aber wenn wir dann diese Sequenzen haben, wo, teilweise waren das auch ganz gute Schläge, so dafür, dass sie hinter sich boxt. Also ja, wir wissen beide, das ist jetzt kein harter Punch ins Gesicht im Stand, aber irgendwie mit auflisten sollten wir das natürlich schon. Ich fand es zugegeben ein bisschen abenteuerlich, dass du gerade gesagt hast, naja, ob sie jetzt aufsteht oder nicht, ist ja die eine Sache. Also sie wird ja aufgestellt, von Jason Herzog war es, ne?
Ja.
In dieser Runde 2. Und danach kommt halt dieser Wurf von Valentina, der natürlich auch zu werten ist. Und das, also sie hätte halt 1,5 Minuten mehr Kontrollzeit gegebenenfalls in dieser Runde gehabt und würde eben nicht geworfen werden. Also ich glaube schon, dass das recht rundenentscheidend war.
Aber Valentina, das ist eben so, gut, das ist eine Gefühlssache, deswegen lasse ich ja auch alles zu. Valentina kann ihren Wurf und das, was sie mit dem Wurf will, nicht etablieren.
Gar
sie
nicht.
Hat in dieser Runde 9 Sekunden Kontrollzeit. Ja. Sie kann Santos nie in irgendeiner Position stabilisieren. Und wir wissen alle, Position over Submission. Ich brauche zuerst mal eine Position, um in einen Aufgabegriff reinarbeiten zu können. Und in diese Phase ist sie nie gekommen. Sie hat 9 Sekunden Kontrollzeit. Klar, hat sie diesen Takedown, den gebe ich ihr auch. Aber Santos ist die am Boden effektiver grappelt und in eine Position reinkommt, zunächst mal, aus der sie rausarbeiten kann. Ja. Jetzt kann man es natürlich so sehen, dass Shevchenko auf dem Boden viel mehr schlägt und trotzdem viel mehr machen will und zu machen versucht. Shevchenko hat 7-4 Significant Strikes auf ihrer Seite und sie versucht 81 Mal zu schlagen und Santos versucht nur 37 Mal zu schlagen in dieser Runde. Klar, Santos trifft 31 dieser 37, sich. Aber Schewtschenko schlägt viel mehr kleine Treffer, arbeitet mit den Ellbogen, versucht die Beine hochzuwerfen für einen Submission-Versuch, der ihr hier auch als solcher gewertet wird. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich eine der beiden nach der Runde sicher war, die Runde hundertprozentig sicher gewonnen zu haben. Es ist eine Auslegungssache. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, Schewtschenko war die, die zwingendere Aktionen hatte, die schlagen wollte, die Aufgabegriffe wollte, die hier potenziell eher ein Kampfende hätte herbeiführen können. Habe ich gar kein Problem damit. Es ist nur, und das ist das Einzige, was ich damit sagen will, eine sehr, sehr knappe und sehr, sehr schwierig zu wertende Runde. Und mit dieser Runde fällt und steht sehr viel hier in diesem Kampf, weil es ist ja so, alle Judges haben Valentina die vierte und fünfte Runde gegeben. Kein Wunder. Also Santos hat nach den Kopfstößen mit einem Auge gekämpft, hat sich einen Bruch der knöchernen Augenhöhle zugezogen. Alle Judges haben Santos die dritte Runde gegeben. Aber die ersten beiden Runden sind unterschiedlich bei allen Kampfrichtern. Nur Punktrichter Clemens Werner aus Deutschland hat die erste Runde für Valentina gewertet. Und deswegen möchte ich unbedingt mit dem Mann sprechen, weil und auch keine Kritik an ihm, aber ich möchte wissen, die Kommissionen geben ja den Kampfrichtern Bewertungskriterien, die nirgendwo eindeutig zu finden sind. Vor allem der aktuelle Stand ist nirgendwo eindeutig zu finden. Wieso wertet er diese erste Runde für Valentina Schewtschenko? Santos hat 2 Minuten lang den Rücken und setzt 2-mal zu Submissions an.
Letzteres solltest du ausschließlich erwähnen. Wenn ja. wir nicht, uns nicht darauf einigen, dass wir bei Bewertungskriterium 1 niemanden ausmachen können. Also ich finde, was man hätte ihr den Takedown vielleicht nicht geben können, weil Valentina eher so den Clinch lösen will, sich so ein bisschen nach hinten lehnt und sie fast mit auf sich zerrt. Also ich glaube, das war kein, also ich würde akzeptieren, wenn jemand sagt, das war ja kein Takedown von Santos, die sind irgendwie dann miteinander zu Boden gefallen. Könnte ich halt sehen. Aber die 2 Minuten Kontrollzeit, wie gesagt, sind ja wieder egal. Wir haben halt
Backtake. Für mich nicht. Und ich kläre dir warum. Wenn wir völlig ignorieren, wenn wir voll im Mixed Martial Arts völlig ignorieren, dass ich die dominanteste Position im Grappling mir erarbeite, Schritt für Schritt.
Wollte ich gerade sagen, das Erarbeiten geben wir ihr auf jeden Fall. Wie lange sie die hält, dann halt erst, wenn wir uns unsicher sind.
Mhm. Okay, dann ist sie, zweiter Gedanke von mir, einen Schritt davon entfernt, diesen Kampf zu beenden. Sie setzt hier 2-mal zu Submissions an in dieser Runde. Sie hat einen Body Triangle, sie kann die Position 2 Minuten halten und Schewtschenko kommt da nicht mal ansatzweise raus. Sie hat einen Arm komplett geschlossen und für die Grappling Line, sie muss nur noch den zweiten Arm reinnehmen und dann ist der Choke zu. Ob man jetzt so zumacht oder so, ist ja wurscht. Valentina Schewtschenko hat die Hand am Notschalter. Also der eine Arm ist eingerastet, die Hüftlinie ist komplett blockiert, Wirbelsäulen parallel, John Danaher 101. Mhm. Sie kämpft gegen diese Hand an und verteidigt diese Hand mit Angst in den Augen.
Voll.
Sie verliert diese Runde nicht. Also dann sind wir an dem Punkt, keine Kritik für mich, aber dann müssen wir uns eingestehen, dass die Bewertung von Grappling eine besorgniserregende Ebene, ein besorgniserregendes Niveau erreicht hat. Du kannst keine dominantere Position haben. Du bist eine Hand von der entscheidenden Bewegung zum Finish entfernt. Und 3 Tritte zum Bein werden schwerer gewichtet. Dann muss man sagen, dann ist es schade für die Grappler, weil das ist ein Ausrufezeichen für die Zukunft. Denn einigermaßen knapp besseres Striking hat hier den Ausschlag bewirkt, offensichtlich.
Also ich möchte an der Stelle betonen, ich hätte die Runde Santos gegeben, falls ich gerade so wirke, als ob ich mich dagegen wehre. Du hast Gott sei Dank gesagt, wir machen die Regeln nicht, denn sowas lesen wir ja auch gerne mal in den Kommentaren. Ja, wie könnt ihr das denn so sehen? Ja, leider Gottes, weil die Regeln so sind. Ich habe mir die nicht ausgesucht. Aber wir haben ja auch in der Runde so ein bisschen Punches nach hinten von Valentina. Das sind ja nicht nur die Kicks, oder? Hat sie die in der Runde nicht auch schon hinter sich geschlagen? Es ist jedenfalls, also ich würde halt sagen, wir müssen, so wie ich das immer wieder verstehe, es sind die Positionsverbesserungen, die du als eine Aktion Santos geben musst. Das heißt, es ist, ich habe gesagt, man könnte es so sehen, dass sie nicht mal den Takedown holt, aber dann erarbeitet sich den Rücken, das ist ein großes Ausrufezeichen und sie bringt halt zweimal, glaube ich, diesen Rear Naked Choke fast durch. Und da denke ich mir halt auch, und das ist so eine Frage, die möchte ich auf jeden Fall jemandem stellen, der sich gut mit auskennt, aber wenn wir von effektivem Grappling sprechen, wir bewerten ja Punches nach Wirkung. Wir werten selbst Takedowns, das steht auch explizit in den Regeln, wie entschlossen die durchgebracht wurden. Habe ich eine Minute an so einem Bein gezerrt und dann endlich irgendwie bin ich so mit dem runtergefallen? Oder habe ich mir jemanden gepackt, im Double Leg ihn hochgehoben, auf seinen Rücken geworfen und lande mit dem Barm in der Side Control? Dann ist dieser Takedown höher zu werten als der erst beschriebene. Das steht so in den Regeln. Dann müssen wir auch hoffentlich Submissions nach Gefahr aus bewerten. Habe ich mal den Arm so grob angedeutet und dann steht einfach nur Rear Naked Choke, so ein Strich dabei, oder habe ich den, wie du gerade beschrieben hast, kurz davor, den wirklich zu verschließen, dann ist da keine Diskussionsgrundlage mehr, dann habe ich den Kampf gewonnen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht zu bewerten ist. Das heißt, ich würde hier zwei sehr, sehr enge, sehr hoch zu bewertende Submissions für diese Runde geben und bin dann natürlich komplett bei dir. Aber diese 2 Minuten Kontrollzeit, wie gesagt, das ist halt eine Sache, die wir erstmal nicht zu bewerten haben, nach Wertungskriterium 1. Und da auch, falls sich jemand zu Hause aufrückt, das kann doch nicht sein, aber wie du gerade beschrieben hast, voll unfair für die Grappler. Aber so steht's, wie ich das verstehe, in den Regeln. Und ja, dann, wie gesagt, sind es diese 3 für mich viel, viel höher zu wertenden Aktionen, egal wie oft Valentina hinter sich boxt und auch wenn die im Stand zum Bein tritt, die für mich Santos die Runde entscheiden, aber eben nicht die 2 Minuten Kontrollzeit.
Ja, der Punkt ist einfach effective striking, effective grappling. Der Backtake eingerastet. Punkt. Ich mach das jetzt einfach mal vor. Ich mach das mal einfach vor. Dein Kopf ist hier. Meiner ist hier. Die Hand geht oben drüber. Body Triangle ist verschlossen. So, hier machst du die Faust. Hier fährst du unter die Beuge, weil du overhookst und underhookst ja und mit dem Kopf blockierst du die andere Seite. So, hier ist schon komplett die Position. So, zack. Dann bin ich hier und greife mit der Hand hoch. Die löse ich und mit der versuche ich, das ist der letzte Schritt. Das ist der letzte Schritt. Das ist der Knockout-Punch sozusagen. Das ist der letzte Schritt. So, hier und dann so einzurasten oder so zu würgen. Das ist der allerletzte Schritt. Ein Schritt hat noch gefehlt und es gab 2 Ansätze zu diesem.
Aber genau, ich glaube, leider Gottes, das alles ist halt als eine Sequenz zu werden. Das war ein Submission-Versuch. Aber da, das wollte ich gerade andeuten, das muss mit berücksichtigt werden, wie eng war das.
Eben, ja. Eben. Und schau her, sagen wir so, wir sind im Jiu-Jitsu-Training. Wir fangen beide auf den Knien an. Wir sind White Belts und wir fangen auf den Knien an. So, ich stoß dich um und bin in deiner Closed Guard. Mhm. Ich muss deine Guard öffnen. Ich muss in die Half Guard passieren. Ich gehe in die Side Control.
Positionsverbesserung. 2.
Genau.
Auch dann im MMA, nicht im Grappling.
Genau. Und dann versuche ich Richtung Rücken zu kommen. Das heißt, ich muss quasi dich auf mich draufziehen. Dann muss ich Overhook, Underhook, Kopfposition, Hooks rein oder Body Triangle. Es sind 15 Schritte, bis du den Rücken bekommst. Das ist sauschwierig. Das muss eine Bedeutung haben.
Ja, natürlich. Also ich glaube halt, Positionsverbesserung, also da ist halt die Frage, wie ist einzelner Hook, zweiter Hook, wie du gerade gesagt hast, Schritt für Schritt. Die gucken ja aber auch nicht im Grappling nach. Finte, angetäuscht, dich hier zu mir gezerrt und jetzt habe ich endlich den Jab durchgebracht. Wir sagen, Jab getroffen. Ja, hat auch viel Setup, bis du endlich diese Hand im Ziel hattest.
Ja, dann lass es mich noch mein Gefühl, ich weiß, es ist mein Gefühl und es ist, wie ich einen Kampf sehe. Das ist auch subjektiv, gebe ich auch zu, muss mir keiner zustimmen. Wir sind in einer Barschlägerei und die ersten 2,5 Minuten trittst du mir 3-mal zum Bein und ich gebe dir eine Ohrfeige. Mhm. Gut, du hast mich 3-mal öfter getroffen. Also Effective Striking war auf deiner Seite, mir tut ein bisschen das Schienbein weh. Dann fallen wir beide über die Barhocker und ich habe 2 Minuten deinen Rücken und will dich erwürgen. Und du hast mit Mühe und Not meine Hand verteidigt und der Barmann hat aber dann das Licht angemacht und hat gesagt, so Flo und Sebastian, ihr habt Hausverbot, so verschwindet hier und die Runde ist vorbei.
So passiert, ja.
Wer hat den Kampf gewonnen? Ja. Wer hätte wahrscheinlich, ja. Weißt du?
Natürlich, so, aber...
Klar ist das auch Bauern...
Bisschen. Dann müssen wir auch nicht rundenweise bewerten. So, wer hat an der 5. Runde oben gelegen, das wäre dann für mich kampfentscheidend. Darum geht es ja nicht.
Ganz genau, aber was ist der Eindruck, wer hat denn hier diese Runde gewonnen?
Also natürlich, ich bin komplett bei dir, aber wie du gesagt hast, wir machen diese scheiß Regeln ja nicht. Und ich lasse mir liebend gerne jede Folge, wie oft habe ich schon gesagt, Kontrollzeit zählt doch nicht, Sebastian. Ich lasse mir liebend gerne von einem Fachmann sagen, du, das hast du falsch verstanden und 10 Folgen falsch gelegen haben. Aber so verstehe ich die Regeln. Wenn wir bei Wertungskriterium 1 das Kontrollzeit nicht beinhaltet, unsicher sind, dann gucken wir erst da drauf. Finde ich auch scheiße, wenn können wir gerne so aussprechen. Aber so scheint es zu sein.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, die Runde 2, und gut, das war jetzt Runde 1, die Runde 2 ist halt all over the place. Also da gibt es keine,
Für mich wirklich ganz große Diskussionsgrundlage, diese Entscheidung von Jason Herzog aufzustehen. Ja, könnte den Kampf entschieden haben.
Runde 3 ist dann wieder relativ eindeutig. Da vergisst Tyler Santos den Mundschutz vor der Runde.
Ja, das ist generell, ja, hätte ich irgendwie auch, ich wusste noch nicht, an welcher Stelle ich das betont hätte. Santos kämpft hier einen super guten Kampf. Wirklich einen super guten Kampf. Aber die wirkt in ganz vielen Sequenzen, auch wenn es gut bis hierhin für sie läuft, und im Interview danach nicht mehr und im Vorhinein im Stare-Down nicht mehr, aber die wirkt schon auch so ein bisschen nervös. So, Alter, was geht hier ab? Ich schaffe das echt so. Das war halt ja ein weiteres Indiz. Dieses Bauchgefühl hatte ich vorher schon, einfach nur Mimik. Aber dass die halt da ohne Mundschutz in die Runde geht, zeigt, die ist voll auf Adrenalin.
Ja, ja. Aber in der Runde holt sie sich den Takedown, sie holt sich den Rücken, sie hat wieder Submission-Ansätze, gewinnt die. Und ja, 4-5 ist Shevchenko sonnenklar. Da hört mich keiner, da müssen wir nicht diskutieren. Ich sage es nochmal, für mich ist 1-3 Santos, 4-5 ist Shevchenko. Runde 2 verstehe ich absolut, wenn man für Shevchenko wertet. Sie schlägt aus der Guard, sie haut die Beine hoch, sie will den Armbar holen. Sie macht da einfach mehr, was Punktrichter beurteilen können. Dennoch liegt die Gegnerin halt 3 Minuten 40 auf ihr drauf. Was man da schwerer gewichtet, das soll uns wirklich mal ein Punktrichter erklären. Ich möchte nur eines sagen, die Zeiten der 1-14 Wettquoten für Valentina Shevchenko, die sind vorbei. Also die Division hat aufgeholt, das habe ich hier erkannt in diesem Kampf. Wir haben es immer prophezeit, dass Santos diejenige ist, die diese Rolle einnehmen wird, die erste sein wird, die da so einen Kampf liefert, wo man sagt, ja, das Mädel mit 28, das könnte die nächste sein, die jetzt die 34-Jährige irgendwann mal einholt. Trotzdem muss man sagen, Valentina Shevchenko ist eine außergewöhnliche Kampfsportlerin mit kaum Schwachstellen. Sie hat Schwachstellen, das hat man hier gesehen. Sie wird nicht satt. Sie nimmt diese Rolle als Champion unglaublich ernst. Sie performt auf hohem Niveau. Sie kämpft regelmäßig. Sie ist aktiv. Sie ist fokussiert. Sie ist motiviert. Sie ist immer noch in Bestform, körperlich, mental mit 34. Das ist schon auch sehr, sehr hoch zu bewerten. Also der Respekt vor Valentina Shevchenko ist auch sehr, sehr groß bei mir.
Ja, definitiv. Also was halt Thema ist, dass jetzt, was halt noch passiert ist, was wir nur am Rande mal erwähnt haben, ist halt, für mich war halt auch einer der entscheidenden Faktoren, warum Runde 3 und Runde 4 und Runde 5 an Valentina gehen, eben dieses Auge. Und das ist so bitter, weil es halt nicht ein sauberer Headkick war, sondern dieser dumme Kopfstoß, der aus Versehen passiert ist. Das
ist der entscheidende Zusatz. Manche haben gesagt, ja, Shevchenko hat sich so bewegt, dass das passieren kann. Quatsch.
Nein, das war niemals Absicht.
So viele Kommentare gelesen. Unfair von Shevchenko.
Ja, klar. Also ja, ich lese auch Kommentare, dass die Erde flach ist. Grüße an alle, die davon überzeugt sind. So, aber ja,
Echsenmenschen for the win.
Wie bitte?
Echsenmenschen for the win. Ja, egal.
Ich glaube halt, also du hast jetzt gerade gesagt, die Zeiten von 1-14 Quoten sind vorbei. Kann sein. Aber es war halt auch Tyler Santos, die wir immer als Ausnahmetalent in dieser Division beschrieben haben. Wenn ich mir so überlege, wer macht denn da noch gerade große Schritte und scheint für so eine dieser neuen und Talente zu sein, so eine Alexa Grasso funktioniert gerade voll gut im Fliegengewicht, die wird Valentina doch wieder am Bein packen, schütteln und aus dem Ring werfen. Also ich glaube, es wird noch Statements von Valentina geben, die wieder sagen, na, hätten die Quoten mal lieber 1-14 aussehen sollen und nicht 1-7. Ich glaube nicht, dass jetzt mit diesem Kampf Valentinas Dominanz und Klasse irgendwie einen großen Knacks bekommen hat. Also nein. Da musst du halt auch die körperliche Form von Santos mitbringen und die.
Aber sie hat eine Blaupause geliefert.
Ja, hat sie. Aber wer das
noch. Das hat auch Jennifer Maia in Ansätzen gezeigt. Also, wenn du Takedowns bringst und wenn du mit einer guten Physis gepaart mit solider Technik natürlich Valentina Shevchenko am Boden in Bedrängnis bringen kannst, dann kann das zum Erfolg führen. Und diese Division wird sich weiterentwickeln. Wir sprechen hier so, als wäre Kampfsport so ein festgefahrenes Ding. Das ist der verrückteste Sport überhaupt. Man hat gesehen, dass auch eine Amanda Nunes im Chaos untergehen kann. Es kann alles passieren. Es können Verletzungen passieren. Shevchenko hat irgendwas von einer Fußverletzung auch erzählt. Da ist sehr viel möglich. Und was ich halt, also alle Achtung, alle Ehre, allen Respekt vor Valentina Shevchenko. Super sportlich. Allgemein, die Männer können sich sowas von der Scheibe abschneiden von den Frauen. Wie die mit der Niederlage umgehen auf der einen Seite, mit Santos, die nichts kritisiert und die dann nicht lamentiert und jammert. Und auch von Shevchenko, die sich von der höflichen Seite zeigt. Aber meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber meiner Meinung nach muss hier ein Rückmatch kommen. Ja, also wenn Shevchenko davon redet, dass sie hier Misha Tate will.
Das hat mich auch so aufgeregt. Also als die gesagt hat im Octagon, ich bin für alles offen, gegebenenfalls auch Bantamweight, dachte ich mir, ja gut Mädel, hätte ich wenn dann explizit ausgesprochen, aber das macht Sinn, dass du sagst, noch einmal versuchen, ich will die Gewinnerin aus Peña gegen Nunes, hätte ich mir gedacht, fair. Nervt mich, ich will ein Rematch, aber komm, ich verstehe, du willst auch gegebenenfalls nochmal irgendwie in Rache gegen Nunes und zwei Gürtel, sieht immer toll aus, hat die ja auch geschafft und du siehst dich als gleich gut, genau, viel Geld, verstehe ich alles, okay. Aber dass du sagst, du willst im Fliegengewicht bleiben und dann halt sagst, ich glaube, die Fans wollen Misha Tate sehen. Nein, Mädchen, ja. Die Fans wollen sehen, dass das Auge von Santos heilt und wollen sehen, wie du mit einem Backtack klarkommst das nächste Mal.
100%ig, aber 100%ig. Ja. Es ist eine Split Decision. Ja. Wir reden hier von Holloway gegen Volkanovski Teil 3. Und so sehe ich das hier auch. Ja. Da muss eine zweite Geschichte oder ein zweites Kapitel dieser Geschichte geschrieben werden. Das ist meine Meinung. Also Misha Tate, bruh.
Er ist halt auch ein großer Name, ja.
Aber wo kommt das her? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Wir können jetzt alle großen Namen nennen, die irgendwie, keine Ahnung, in Betracht zu ziehen sind, aber es muss doch um Leistung gehen. Und
ich glaube aber auch nicht, dass Dana das macht. Oder halt Hunter Campbell.
Also, wäre sehr cringe. Ja. Das wäre sehr cringe, ganz ehrlich.
Gegen wen kämpft denn Misha Tate als nächstes? Die hat
das verloren.
Ja, also, die hat schon wieder eine Neuansetzung und die war machbar soweit. Ich glaube, Jessica Ai. Keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht, dass es kommt und ich will es nicht sehen. Santos, wie du gesagt hast, hat halt auch erstmal jetzt wirklich, es ist klar, es ist ein Orbitalbruch, die wird halt erstmal operiert, muss dann ja auch wieder ins Training einsteigen.
Ja.
Das kann Zeit dauern. Conor McGregor tritt übrigens wieder feste gegen Sandsäcke. Ist mir gerade in der Sekunde eingefallen, passt irgendwie ein bisschen thematisch dazu.
Also hier, letzte Niederlage war ja gegen Caitlin Vieira von Misha Tate im November. Davor der Sieg gegen Marion Renault, die über 40 ist und sich verabschiedet aus der UFC. Der letzte Sieg davor von Misha Tate ist der Sieg gegen Holly Holm 2016 gewesen.
Ja, und jetzt kämpft sie als nächstes gegen niemanden, der irgendwie der Rede wert ist, ne?
Jetzt kämpft sie als nächstes gegen, Moment, ich hab's gleich, Lauren Murphy bei UFC 276.
Gut, ist jetzt nicht mehr lang hin.
Wäre mir hart unangenehm. Wäre mir hart unangenehm.
Ja, Lauren Murphy, ich meine, die stand halt auch vor wenigen Kämpfen noch im Titelkampf. Und ja, aber für mich hatte sie nicht mal den Titel eliminiert, der gegen Joanne damals noch Calderwood gewonnen. Ja, fände ich auch. Also wir haben halt gerade von der neuen Generation gesprochen und den neuen Hungrigen und die Generation Tyler Santos und Alexa Grasso und so, die wird auf jeden Fall die Division langfristig auf ein neues Level heben. Dazu zählen halt weder Lauren Murphy noch Joanne Calderwood noch Misha Tate. Also das.
Misha Tate ist auf Platz 10 im Bantamgewicht gerankt.
Ja, das wird auch nicht passieren. Mach dir keinen Kopf.
Oh, also.
Geiler Kampf auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin stolz auf uns, dass wir das so predicted haben. Also, was heißt predicted, aber dass wir gesagt haben, das wird eng. Ja, Santos hat auf jeden Fall ein paar Fans dazu bekommen, dazu geholt, und Valentina hätte sich auch nicht allzu sehr ärgern müssen, wenn sie den Kampf verloren hätte. Gegebenenfalls könnten wir noch sagen, dass es verrückt ist, dass jemand wirklich, also Split Decision gerne, und dass man den Kampf mit Valentina gibt, ja, haben wir jetzt auch besprochen, kann man Argumente verfinden, aber 49-46 ist irgendwie doch wirklich ein bisschen frech.
Finde ich auch, aber ganz ehrlich, ich möchte so bodenständig und bescheiden bleiben, dass ich sage, meine Meinung ist nicht unantastbar, A. Und B, ich weiß nicht, welche konkreten Neuerungen oder Unterschiede von bestimmten Kommissionen den Judges vor so einem Kampf an die Hand gegeben werden. Deswegen will ich das aus erster Hand erfahren. Wenn wir hier die Bewertung kritisieren, dann kritisieren wir ja nicht die Personen, die bewerten, sondern die Statuten, anhand derer sie zu bewerten haben, falls das rüberkommt, was ich meinen will und ja, sagen will. Deswegen möchte ich sehr gerne mit einem Judge sprechen. Auch die 10-8-Runde, die dritte Runde bei Prohaska Teixeira leuchtet mir nicht ein. Also es ist für mich keine 10-8-Runde. Glover hat seine Szenen, hat Mount in der Runde. Also kannst du 10-8 werten. Also egal.
Ich verstehe, dass der Rundenverlauf in die Richtung deutet, phasenweise. Das sah schon übel aus.
Aber er überlebt halt und sieht dann wieder gut aus. Man kann es ja nicht 10-8 werden. Aber
wenn wir Zeit finden, es ist eines Tages sind wir erfolgreich auf YouTube, dann ist es ein Teil unserer Einnahmequelle und wir haben folglich auch mehr Zeit, dann machen wir mal so ein Game-Off-Seminar. Dann lassen wir uns einfach zum Ref ausbilden und werden vermutlich nie tätig, aber haben das Know-how vermittelt bekommen. Das fände ich ja, so geil.
Du, ich habe momentan so einen verrückten Zeitplan, dass ich das schwer in Frage stelle, ob ich das schaffen werde, aber es ist ein guter Gedanke. Ich würde es wirklich gerne machen, ja, weil das einem viel erklären würde und manches würde man wahrscheinlich nicht so emotional nehmen und sich dann so ärgern und denken, was hat der hier bitte gesehen? So, die haben ihre Bewertungsrichtlinien und anhand derer werden sie sich da entlang arbeiten. Wir halten auf jeden Fall mal fest, knapper Kampf zwischen Valentina Shevchenko und Tyler Santos. Ich sage auch, Santos ist 28. Wenn sie diese Striking-Lücke, die man gesehen hat, also Shevchenko ist im Stand einfach besser, etwas kompensieren und schließen kann und dieses Physische und diese Takedown-Ability und diese Positionskontrolle weiterhin so in die Kämpfe reinbringt, wow, dann haben wir jemanden, der noch nicht mal in der Blütezeit seiner Karriere ist.
Ja, und ich glaube, sorry.
Sprich ja, ruhig. Sprich ruhig.
Ich glaube halt auch, auf solch einer Bühne gegen die Beste deiner Division vermutlich aller Zeiten gekämpft zu haben, das lässt dich das nächste Mal nicht mehr ohne Mundschutz aus der Runde kommen. Ich glaube, dann bist du halt auch. Also du kannst dir den Kampf doch im Krankenbett von mir aus noch dreimal anschauen und du wirst doch jedes Mal einen größeren Ego-Push bekommen und sagen, nächstes Mal schaffe ich das. Also ich glaube auch, ne, klar ist das nur auch ein Teil des Kampfes, aber die Psyche spielt halt auch mit und das Mädel wirkte hier und da wirklich nervös auf mich. Die kann sich sagen, ersten drei Runden habe ich gesehen und habe ich in meinen Augen geholt und 4 und 5, da war dieses dumme Knie auf jeden Fall, das passiert nächstes Mal nicht so. Viele Brasilianer sind ja gläubig, was weiß ich, so viel kann Gott nicht gegen mich haben, so einen Test wird er mir nicht nochmal stellen, keine Ahnung, aber du weißt, das war ein Freak-Accident. Der ein entscheidender Faktor dieser zweiten Kampfhälfte, sage ich mal, war, also von 4 und 5 eben.
100%.
Ja, daraus kann man einfach ganz, ganz viel Selbstbewusstsein tanken.
Trotzdem, auf der anderen Seite nochmal, unterm Strich muss man Valentina Shevchenko rausheben. Längste Siegesserie in der Geschichte dieser Division. Den Respekt vor beiden Frauen haben wir deutlich geäußert. Ganz am Rande, Tyler Santos ist Mutter.
Krass.
Wow, also so vorbereitet zu sein, jedes Mal auf den Punkt fit zu sein, hier so Paroli zu bieten und ja, jetzt liegt die irgendwo im Krankenhaus mit leeren Händen und das tut einem ein bisschen leid, dennoch hat das Valentina Shevchenko verdient, das möchte ich zum Ausdruck bringen. Ich spreche Valentina Shevchenko hier den Sieg nicht ab, ich spreche hier nicht von sowas Dummem wie Robbery oder so, das geht vollkommen in Ordnung. Diese Bewertungskriterien muss mir halt mal jemand face-to-face erklären. Ich habe einfach zu viele Fragen, aber das war jetzt auch die letzte Frage. Ich würde sagen, wir kommen zu einem weiteren, für mich, weiß nicht, wie es dir geht, hochemotionalen Moment. Weili Zhang besiegt Joanna Jędrzejczyk durch K.O. per Spinning Backfist in Runde 2 nach 2:28. $50.000 Bonus für Weili Zhang. Und ich habe mich sehr lange gegen die Argumentationskette, die ja auch du gebracht hast, gesträubt. Aber 5 Niederlagen in 7 Kämpfen, das ist ein deutlicher Abwärtstrend. Den muss man einfach mal konstatieren. Das kann man nicht mehr ignorieren. Da ist jemand, der stand vor ein paar Jahren bei 14-0. Der hat diese Division gebaut. Jonathan Jacek, von ihr ist natürlich die Rede. Sie hat den Titel lange verteidigt und über der Schulter getragen mit viel Stolz, mit viel Können, mit viel Know-how. Und obwohl ich mir sicher bin, dass sie immer noch sehr gut ist, muss ich einfach sagen, dass sie gegen Rose Namajunas und Weili Zhang gegen 2 Kämpferinnen verloren hat, die es zu schlagen gilt, wenn man den Titel zurück will. Und gegen diese Kämpferinnen hat sie ja nicht nur durch Punkte verloren, sondern auch jeweils einmal durch K.O. Also kann man da nicht rütteln und schütteln und diskutieren. Sie wurde von jeder dieser beiden letztgenannten jeweils einmal ausgenockt. Und sie ist einfach keine Kämpferin, die gegen die Nummer 5 oder die gegen die Nummer 6 kämpfen will. Das hat sie nie getan. Und deswegen hört sie auf. Das fühle ich persönlich total. Irgendwo in der Top 10 rumzugeiern, das ist nichts für eine Joanna Jędrzejczyk. Sie will vorne mitmischen, sie will Titel gewinnen. Und das ist in weite Ferne gerückt, wenn man sagt, dass diese Frau ja auch 35 Jahre alt ist, dass sie Mutter werden will, dass sie ein Business aufbauen will. Deswegen meine erste Frage an dich, Flo. Der Rücktritt, cool or not?
Ich verstehe die Entscheidung auch sehr. Also die Frau hat ja auch einen riesigen Hype einfach generiert. Das sehen wir in den sozialen Medien, das sehen wir in der Halle selbst. Sie verliert halt und kriegt Standing Ovations. Und das ist ja auch eine Grundlage, um sich ein Business aufzubauen, aus seinem Namen Geld zu machen, in Polen ein riesiges Gym hinzustellen, gegebenenfalls das Young Jacek Gym, und du weißt, das Ding wird rappelvoll, sobald du den letzten Strich Farbe an der Wand hast trocknen lassen. Und sowas kann natürlich auch bröckeln, wenn du halt noch 3 Mal K.O. gehst und dann ist es halt nicht mehr die Weili Zhang, die Championess war, sondern halt, keine Ahnung, Marina Rodriguez, die halt noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, die aber auch brandgefährlich ist. Wir wissen halt auch, das ist keine Division, wo Top 10 plötzlich heißt, leichte Kämpfe. Ja, ich kann es verstehen. Ich verstehe auch, dass jemand, der so viel erreicht hat, eben auch, selbst wenn es leichte Kämpfe wären, damit nicht zufrieden ist. Oder nee, vielleicht eher so, obwohl sie weiß, dass es auch Topklasse sagt, ja, aber das macht mich nicht happy, wenn, dann muss da auch dieser Gürtel im Spiel sein oder in naher Ferne sein, zum Greifen nahe sein. Wenn ich den Sieg hole, dann kämpfe ich wieder um ihn. Ich verstehe die Erkenntnis. Für mich ist es, glaube ich, weniger emotionsgeladen als für andere, muss ich sagen. Klingt jetzt aber auch wie so ein Nachtreten, das ist null so gemeint. Ich habe die Frau im Cage immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich habe persönlich irgendwie so zwischenmenschlich nicht allzu viel Bezug zu ihr bekommen. Das schaffe ich irgendwie zu anderen Athletinnen und Athletinnen deutlich mehr. Aber ja, da geht halt eine große, wenn nicht die größte, also des Strohgewichts auf jeden Fall gerade. Und das den einen oder anderen MMA-Fan vor allem erst ein Tränchen verdrücken lässt, kann ich verstehen. Dass es für sie ein hochemotionaler Moment ist, als eine Frau, die nichts anderes kennt, kann ich selbstverständlich verstehen. Aber ja, auch die Entscheidungsfindung selbst sehr gut. Ich habe häufig gesprochen, also im Vorhinein haben wir auch wieder diese Mentalitätsfrage quasi aufgeworfen, für wen ist die Pause, also ist die Pause schlecht für Joanna? Und ich habe gesagt, ach was, die hat so eine Klasse, die wird 3 Wochen Sparring machen und dann ist die wieder scharf so. Aber ja, vielleicht hat die sich halt auch schon viel Business irgendwie Gedanken gemacht, hat davon erzählt, dass sie sich eine Eigentumswohnung geholt hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, küsst sie ihren Freund beim Einlaufen. Den gab es, glaube ich, auch nicht immer. Also hat irgendwie auch schon Beziehungen aufgebaut, gegebenenfalls jemanden kennengelernt, der auch denkbar ist als Vater für das Kind, von dem sie gesprochen hat, das sie sich eigentlich mal wünscht. Das sind ja alles auch so Faktoren. Natürlich kann man sagen, das ist menschlich und das schafft auch ein Cristiano Ronaldo neben der großartigen Fußballkarriere. Aber wir sprechen halt von Leistungssport, wo auch jeder Faktor und jede halbe Stunde, die du täglich länger im Gym bist, entscheiden können. So eine Weili Zhang lässt halt Familie in China und reist nach Amerika, wo sie die Sprache nicht gut versteht, um von Henry Cejudo das Grappeln beigebracht zu bekommen. Und ja, das sind, wie gesagt, diese kleinen Faktoren, die halt an so einer Spitze auch entscheiden können. Ich denke tatsächlich, es war einerseits verständlich, aber auch einfach wirklich vernünftig.
Ja, man muss da viele Faktoren in Betracht ziehen. Also man hat gehört, dass das Umfeld von Joanna ihr gesagt hat, Mädel, trainier nicht so hart. Die hat sich ja monatelang gequält, hat vieles on hold gestellt für die Vorbereitung auf diesen Kampf. Trotzdem ist das ja da. Und ich schließe nicht aus, dass das vielleicht einen kleinen Prozentsatz ausmacht. Für mich nicht den größten. Ringrost ist wahrscheinlich auch ein Faktor, den man in Betracht ziehen muss. Für mich auch nicht so stark. Was ich im Nachhinein mir gedacht habe, ist, sie sagt, ich bin seit 20 Jahren im Wettkampfsport, seit ich 15, 16 Jahre alt bin. Und daraus resultiert ein gewisser akkumulierter Schaden. Also wenn wir zum Beispiel die Schwellung aus dem ersten Kampf gegen Weili Zhang sehen, dieses Riesenhämatom. Wir sind uns alle einig darüber, dass du das nicht einfach ausheilen lässt und das Ding ist weg. Das nimmt Jahre von einer Karriere. Das nimmt die Fähigkeit einzustecken. Das gibt deinem Körper gewisse Signale. Der wird nicht mehr so durch Schläge marschieren und nicht mehr dieselben Automatismen abspulen, wenn er derart hart getroffen ist. Das nimmt einfach viele Liter aus deinem Tank. Ich habe mir den Kampf nochmal angesehen, kurz vor diesem zweiten Kampf, und habe mir gedacht, um Gottes Willen, klar kann man das vielleicht für Joanna werten, aber was die da eingesteckt hat, wie hart die getroffen wurde. Und wir sprechen hier nicht von Jiří Procházka, der 105 Kilo schwer ist und über 1,90 groß ist und eine doppelt so schwere Skelettmuskulatur schon mal mitbringt als eine Joanna Jędrzejczyk wahrscheinlich. Die ist 50 Kilo. Ich habe die live gesehen. Das ist ein ganz fragiles Persönchen. Natürlich ist das eine Killerin, aber wenn man die so hart trifft, auch hier, das war ein bitterböser Knockout. Spinning Backfist, die fällt nach vorne hin und hat so diese Schwimmbewegungen, kommt gar nicht mehr auf die Beine. Was das mit einem Körper macht, der seit 20 Jahren Treffer kassiert und im Wettkampfsport ist, das muss man vernünftig einordnen. Und ich würde mir echt wünschen, dass viele Athleten das so sehen würden wie eine Joanna, dass sie so deutlich zu sich sagen, pass mal auf, ey, ich mache länger Wettkampfsport als nicht. Ich bin 35 und mehr Zeit meines Lebens habe ich Highkicks eingesteckt und auf den Sandsack gedonnert als nicht. Und das muss man ehrlich zu sich sagen. Das muss man sich mal eingestehen. Und wenn man Mutter werden will und wenn man noch ein paar graue Zellen übrig haben will für ein Business, das man aufbauen will und all diese Dinge machen will, die sie ja ganz deutlich formuliert und klug formuliert und lobenswert und wirklich, da bekomme ich fast einen trockenen Hals, weil ich mir denke, ich wünsche ja das auch alles. Also dann muss man sagen, ist das die richtige Entscheidung? Ich kann kein Argument finden, mit dem ich sage, Mädel, komm, ein, zwei Siege und dann klopfst du am Titel an. Nee. Die, die um den Titel kämpfen werden könnten, die haben dich ausgenockt und brutal ausgenockt. Also das Finish gegen Rose war brutal, dieses Finish war brutal. Und auch in diesen 5 Runden kämpfen, von denen sie ja so viele bestritten hat, hat sie Unfassbares eingesteckt.
Das ist das Ding.
Du musst sagen, die ist halt 5 Runden, auch das weiß kein Mensch mehr, aber die ist halt 5 Runden mit einer Jessica Andrade gegangen. Das nimmt man einfach so hin in so einer Karriere, die mal bei 14-0 stand. Leute, das ist passiert. Die ist 5 Runden mit Kowalkiewicz gegangen. Und diese Division ist nicht mehr in dem Zustand, in dem sie, wann war es, 2015 in Berlin war. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen UFC-Kampf live gesehen, in dem ein Kämpfer oder in dem Fall eine Kämpferin ihre Gegnerin in dem Titelkampf so hingerichtet hat, wie Joanna Jędrzejczyk damals Jessica Penne. Die hat einen Kampf davor, hat sie gegen Carla Esparza so eine Hinrichtung folgen lassen. Wir wissen alle, wo jetzt Carla Esparza ist, wie sich diese Division entwickelt hat. Damals war sie viel unanfechtbarer. Dieses Muay Thai, das sie mitgebracht hat, da gab es kein Kraut gegen. Aber diese Division ist besser geworden, viel besser geworden. Und die Anforderungen im Leben von Joanna Jędrzejczyk, hast du ja super erklärt, sind mehr geworden. Der Ringrost war da und auch die Meilen haben sie ein bisschen eingeholt. Deswegen spricht das A für die Qualität dieser Division und B einfach für die Richtigkeit der Entscheidung. Ich sage es nochmal, hier aufzuhören, das ist überhaupt keine Schande. Das ist eine Hall of Fame-Karriere, auch hier. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Wer Joanna Jędrzejczyk nicht in der Hall of Fame sieht, bitte nochmal hinschauen. Also diese Division hat sie aufgebaut. Ja. Sie hat einen Titel verteidigt über Kämpfe hinweg. Sie hat einfach immer nur die Besten gekämpft. Die hat nie den billigen Ausweg genommen. Da gab es keinen Call-out wie, also Misha Tate wäre doch der Kampf, den wir machen sollten, oder? Nein. Ich will die Nummer 2. Ich will die Nummer 1, die hinter mir steht als Champion. Ich will hier natürlich gegen Whaley kämpfen. Aufwärmkämpfe, wie seid ihr denn drauf? Ich will ja wieder im nächsten Kampf gegen, um den Titel kämpfen. Das ist Joanna Jędrzejczyk. Das ist die Killerin. Das ist die mit Inbrunst kämpfende Fighterin von Jugendbeinen an, für die wir alle geschwärmt haben, die wir alle geliebt haben. Dieser Akzent, dieser Swagger, diese Aggressivität, dieses Gimmick, das sie sich aufgebaut hat, dieses Boogie-Woman-Gimmick, das ist ein Stück MMA-Geschichte. Die Leute, also die muss in die Hall of Fame. Hundertprozentig.
Ja, das war für mich nie eine Frage. Also da stimme ich dir folglich ganz entschlossen zu. Ich glaube halt auch, also du sprichst von diesen Meilen. Also einerseits wollte ich gerade sagen, du sagst, ja, wer 20 Jahre MMA macht und 35 ist, der sollte sie vielleicht auch mal in sich gehen und sich das vor Augen führen. Ich glaube, das ist halt dann ganz, ganz, ganz besonders schwierig. Also wenn du halt echt nichts anderes kennst, ist natürlich die Option, ich könnte ja auch X machen, irgendwie nochmal abwegiger, wenn, ja, ich lebe das seit ich, also keine Ahnung, wir können von 3 Generationen vor uns sprechen, da sind halt Leute in einem Bauernhof groß geworden, das war klar, du bist Bauer, dass so jemand auf die Idee kommt, ich könnte ja auch Schmied werden, ist halt dann abwegiger, wenn du nichts anderes machst, außer seit du denken kannst, siehst du halt deinen Acker und deine Kühe hier, schwieriger. Aber auch diese Meilen, die du ansprichst, sind natürlich auch stilbedingt ganz weit. Also Joanna ist ja auch immer einfach die Boogie-Woman im Cage gewesen und die für eine Schlacht zu haben war. Sie sagte im Vorhinein, ich werde präzise wie ein Chirurg arbeiten gegen Whaley. Und ich dachte mir, krass, willst du hier Point-Fighting, die ins Leere laufen lassen und der viele Jabs ins Gesicht drücken oder wie? Und bist du so oft gegen das Bein treten, bis die halt nicht mehr gut läuft, bevor du in den Infight gehst. Aber nein, da war ja nichts von chirurgischer Präzision zu sehen. Die will halt in den Infight und dann schwingen halt beide und da siehst du halt in den Sequenzen, Whaley ist halt auch ein bisschen massiger und trifft halt wirklich härter. Im Grappling war das ja gar keine Frage mehr, aber auch in diesen Infight-Sequenzen, wo einfach beide nur wild schwingen, wer jetzt trifft, der trifft halt. Damit gewinnst du halt in ihrem Alter nicht mehr gegen jede, sage ich mal zumindest. Nee.
Und Whaley ist ja auch so eine großartige Athletin. Bitte Verzeihung, dass ich so über Joanna gesprochen habe, aber es ist ihr letzter Kampf. Also da muss man das ja auch machen. Whaley ist eine großartige Athletin. Also die Verbesserungen, die sie gemacht hat. Hast du den Rücken gesehen? Das ist ein Dreieck. Ja. Also Joanna hat eine sehr gute Takedown-Defense. Ich glaube, die war irgendwo bei 90%. Aber Whaley hat sie einfach rumgeschleudert. Also wow. Wow, also im Stand sah es ja noch relativ ausgeglichen aus, mit Ausnahme dieser Szene mit der Backfist, wo man sieht, wow, das ist schon ein Pfund, dass die schleudert. Aber da hatte Joanna ihre Szenen. Aber wenn es an den Cage ging, wenn es an Takedowns ging und an Clincharbeit, das waren zwei Welten. Ja. Also das war kräftemäßig nicht dieselbe Liga. Whaley ist, wow, was für ein Pferd. Und ich meine das nur positiv, also nicht irgendwie falsch verstehen oder so. Aber unfassbar kräftig, unfassbar kräftig.
Ja, also Seit wir im Titelkampf gegen Andrade auch so ein paar Trailer von ihr gesehen haben und da mal ein Kamerateam wirklich nach China gereist ist, ihren Coach interviewt hat, sich ein bisschen die Trainingsroutine von ihr angesehen hat, wurde halt klar, das ist ein absolutes Arbeitstier, die halt auch häufig vor die Frage gestellt wurde, immer wenn, hat der Coach erzählt, wenn ich das Gefühl habe, sie ist gerade so ein bisschen lasch bei der Arbeit, war halt die Frage sofort, so wird das nichts. Willst du Vollzeitsportlerin sein, dann musst du auch Vollzeit Energie da reinstecken. Und ja, das ist ja ein bisschen auch so ein Klischee, chinesische Disziplin und so, harte Arbeiter, aber sie verkörpert dieses Klischee schon auch eindeutig und ne, dass sie aufopferungsvoll ist, ne, das Leben hinter sich lassen, die Familie da hinter sich lassen. Und ja, unter Henry Cejudo trainieren und sich da offenbar sehr, sehr viele Stunden auf der Matte rumprügeln. Das spricht natürlich auch eine eigene Sprache und ich glaube, wird sie auch einfach stilistisch ganz weit gebracht. Also das war so eine Lücke, nicht eine Lücke, nee, das war ein zusätzliches Tool, das sie sich erarbeitet hat, das glaube ich so nützlich sein wird. Also in erster Hinsicht jetzt im Titelkampf gegen Carla Esparza wird es die Waffe sein, die sie braucht und die hat sie halt nicht in 6 Monaten Fightcamp auf Esparza vorbereitet, sondern offenbar das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre. Aber gegen jede andere auch. Also steh halt von der Marina Rodriguez von mir aus, die erwähne ich irgendwie gerne bei der Division, die halt groß, lang ist, einen recht ähnlichen Stil hat wie eine Joanna. Wenn du der halt mal in die Hüfte springen kannst, zumindest auch nur, um mir einmal gezeigt zu haben, ey, sei nicht so sicher mit deinen Händen da oben, hab die mal lieber ein bisschen tiefer, wenn wir im Stand stehen, die Gefahr besteht, dann, ja, ist das natürlich unglaublich nützlich und ich bin zugegeben spätestens nach diesem Kampf überzeugt, wir sehen wieder Whaley diesen Gürtel in die Luft tragen.
Ja, es ist eine Division, bei der man sich halt nicht sicher sein kann. Und das freut mich. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Carla Esparza ist mit Sicherheit nicht unanfechtbar. Aber Rose ist sehr gut. Whaley ist sehr gut. Da sind Leute wie eine Mackenzie Dern oder eine Marina Rodriguez dahinter, von denen man ja auch viel erwarten kann.
Ich habe den Kampf einmal gesehen und ich finde das immer ganz, ganz schwierig, dann nach so, als ob die in Stein gemeißelt sind, von seinen Urteilen zu sprechen. Aber mein erstes Bauchgefühl nach dem Kampf Rose Whaley 2 war eigentlich, dass Whaley den geholt hat. Müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten, war das so und hätte sie diesen Gürtel damals haben sollen? In beiden Fällen spricht es ja dafür, wie eng dieser Kampf schon gegen Rose damals war und dass da niemand sicher sein kann, nur weil da jetzt zweimal in Rot der Name im eigenen Rekord steht, dass das ein drittes Mal auch so sein wird.
Ich muss auch sagen, und das sind meine abschließenden Worte zu diesem Kampf, dass es nicht verwerfwürdig ist, aus der Sicht von Joanna Jędrzejczyk, die als Strikerin bekannt ist, in der zweiten Runde K.O. zu gehen, weil du nach dem Kampfverlauf, nach 1,5 Runden einfach aufs Gas drücken musst. Es ist ein 3-Runden-Kampf, du hast die erste ganz klar verloren, also hier mal ein paar Zahlen. 71% der Treffer von Weili Zhang sind ins Ziel gegangen. 47 Significant Strikes von ihr, 22 von Jędrzejczyk. 3 von 5 Takedowns erfolgreich von Weili Zhang und unser Lieblingskriterium 2 Minuten 39 Sekunden Kontrollzeit. Also wer da nochmal Fragen oder Zweifel hatte, die sind dann komplett ad acta gelegt. In der zweiten Runde war es dann knapp, weil Jędrzejczyk so ein Firefight draus gemacht hat, wurde einfach geschlagen und in der Pocket geschwungen, wie du gesagt hast. 22 Significant Strikes von Weili Zhang, 21 von Jędrzejczyk, das war sehr ausgeglichen, aber dieser 22. Significant Strike war die Backfist und der hat die Lichter einfach ausgemacht und dann war es vorbei.
Ich hatte auch das Gefühl, die Bodykicks von Weili haben schwer wehgetan.
Schau dir mal die Oberschenkel an. Also das ist ja eine schnell zuckende Faser und man hat einfach gespürt, wer hier mehr Kraft hat.
Ja.
Diese Kraft aus dem Grappling, wenn die beide so auf den Lukas hauen, dann überträgt sich das auch da. Also das ist auch mehr Schlagkraft. Joanna hat eine gute Technik und sie hat in ihrer Karriere immer sehr viel von den Kicks gelebt, von diesen Tip-Kicks und Front-Kicks und dass sie da einfach eine Gefahr ausstrahlt und auch zu den Beinen treten kann. Das war in diesem Kampf kein großer Faktor, weil Whaley das Ding immer schnell gemacht hat, Räume verkürzt hat, dran geblieben ist, viel geclincht hat, auch in der Pocket keinen Zentimeter zurückgegangen ist. Das macht es natürlich schwer, wenn du eine Kickerin bist und nie ein Footing hast und nie eine Sekunde hast, wo du sagst, okay, ich kann jetzt tarieren, so stehe ich richtig, zack, jetzt haue ich dir eine rein. Den Moment gab es nicht in dem Kampf. Und Weili Zhang beeindruckend und beängstigend gut, auch angenehm höflich, diszipliniert und respektvoll nach dem Kampf. Ich betone es nochmal, die Frauen auf dieser Karte, wow, also menschlich, sportlich, von der Leistung her, vom Sportsgeist, den sie da reinbringen, besser geht's nicht. 10 von 10. 10 von 10.
Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gesagt hätte, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass du gerade nochmal gesagt hast, Whaley ist eben auch so respektvoll. Ich weiß, Joanna hat viele Fans, vor allem hier in Europa, aber ich habe mich sehr für Whaley gefreut irgendwie. Ich finde die süß. Also jetzt nicht auf so einer Mann-Frau-sexuellen Ebene, sondern wirklich einfach von der Persönlichkeit. Viel am Lächeln, irgendwie immer höflich, wie du gesagt hast. Mag die irgendwie.
Tolle Botschafterin für diesen Sport.
Definitiv. Und auf jeden Fall eine Frau, mit der wir in dieser Division, sollte sie den Titel gewinnen oder nicht, in allen Fällen rechnen müssen. Manuel Karp gegen Rogerio Bonturin sollten wir eigentlich auch sehen. Auch da bin ich sehr froh, dass wir gesagt haben, Bonturin war doch der immer mit dem Gewicht struggelt und du nochmal rausgesucht hast, dass er sogar mal Mittel für den Weightcut genommen hat. Kam ins Krankenhaus, deswegen ist der Kampf abgesagt worden. Wir sollten vielleicht nicht nachtreten. Gute Besserung nach Brasilien. Kannst jetzt auch nochmal reintreten, aber ich brauche da nicht mehr, wir wissen beide, wir denken uns unseren Teil. Vielleicht mal über einen Gewichtswechsel nachdenken, also Gewichtsklassenwechsel.
Das Schlimme ist halt, du bist auf einer nummerierten Karte und das ist dir schon mal passiert. Was werden die Matchmaker machen? Die setzen dich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf eine nummerierte Karte, natürlich, wo die Pay-Per-View-Käufe erzielen wollen. Da musst du verlässlich sein, ja, da kann ja nicht sowas passieren. Und es ist ja nicht so, dass wir es nicht gesagt hätten. Der Typ ist riesig und kartet 30, 40 Pfund.
In so einer Division.
Wo die Leute
nicht 30, 40 Pfund wiegen. So, ja.
Also da müssen wir nicht mehr draufhauen. Da müssen wir jetzt nicht mehr den Hammer rausholen. Da haben wir vor einer Woche schon alles gesagt, was es zu wissen gab. Und es ist wieder passiert. Denkt euch selbst euren Teil. wir zwei haben halt auch mal hart keine Ahnung, ne?
Ah, ja, haben wir nicht. Grüße. Sag mir, warum Ramazan Emeevs eine Körperseite so rot sein konnte. Oder was da eine Vermutung ist. Ich habe gelesen, dass es so Vermutung Wärmepad könnte gut sein, was dann halt auch auf eine Verletzung schließen würde. Im Internet haben Leute von Sonnenbrand gesprochen. Wie soll der denn in der Sonne gelegen sein? Soll der so irgendwie neben einem Dachfenster eingeschlafen sein, dass der so einen roten Kasten auf der Ecke hat? Das kann es eigentlich nicht sein. War irgendwie eigenartig. Diese Wärmepad-Theorie war für mich am einleuchtendsten, wo ich mich natürlich auch frage, wie lange hat er das Ding bitte da drauf gehalten, dass da seine ganze Körperseite so rot wäre. Hast du überhaupt im Kopf, was ich meine?
Ja, auf seiner linken Rippengegend, ja. Zum Rücken hin aber auch.
Aber so richtig geradlinig.
Knallrot.
So Kasten, nicht ein Fleck, so irgendwie, ja, das könnte ein Hautausschlag sein. Das war richtig so gerade Linie, ein Viereck auf dieser ganzen Körperhälfte ist. Brandrot, Feuerrot, so.
Also in Singapur hatte es am vergangenen Wochenende über 30 Grad.
Ja, aber das war ja nicht so ein Brite auf Mallorca, der dann im ganzen Körper rot ist und noch auf den Fußsohlen. Das war ja wirklich, warum nur hier?
Vielleicht hat ihn sein Trainer vergessen einzucremen. Mir ist das am Wochenende passiert, war mit meiner Frau und den Kindern im Schwimmbad und die Kleine marschiert schon so Richtung Bad, hat aber ihre Schwimmflügel noch nicht dran so und ich creme noch so meine Frau ein und muss dann irgendwie abbrechen und wir sehen halt heute, ich hatte den unteren Rücken vergessen und es war so der Ramazan Emeev-Kasten.
Aber
und
deine Frau...
Hinterm Bikini, wirklich so rechteckig abgegrenzt, hatte sie den Ramazan Emeev. Von daher, ich tippe auf Sonnenbrand.
Aber wieso denn so kastenförmig? Du hast sie doch nicht mit einem Geodreieck eingecremt und da aber eine Seite weg.
Auch Ramazan Emeev, so ein bauchfreies Tanktop, so ein 70er Jahre, 80er Jahre Bodybuilder-Tanktop getragen und der Trainer hat ihn hier vergessen einzucremen. Ich weiß es nicht. Es sah sehr, sehr komisch aus.
Es war mir zu geradlinig, als dass das irgendwie sowas gewesen sein konnte.
Ja, da könnte es tatsächlich so ein Wärme, vielleicht Rückenschmerzen, Wärmepflaster oder so.
Wie lange hat er das denn dann drauf gehabt?
Zu lange?
Deutlich zu lange. Eigenartig. Wir wissen es beide nicht. Okay, ich dachte, vielleicht hast du da eine super Theorie zu. Oder eine Begründung gegebenenfalls. Auf jeden Fall, ja, irgendwie erwähnenswert fand ich. Hat auf jeden Fall gegen Jack Della Maddalena gekämpft, den, glaube ich, auch viele Leute noch nicht auf dem Schirm hatten, dadurch, dass er zuvor erst einmal in der UFC gekämpft hatte. Wir beide haben aber Gott sei Dank gesagt, der steht zu Recht auf einem UFC Pay-Per-View. Der hat Bock gemacht gegen Pete Rodriguez. Und das hat er auch hier.
Ja, gewinnt durch TKO in Runde 1.
Durch dauert Bodyshots.
2:32, bis er den ehemaligen M1 Global Champion platt macht. Ja, die Bodyshots waren tatsächlich der Grund für den Abbruch, denn Emeev sackt zusammen, bricht ab, so geht auf die Knie, hält sich zwar so noch den Kopf, aber ist halt nicht mehr imstande, irgendwie was zu machen. Und ja, auch hier $50.000 Bonus für Jack Della Maddalena.
Also Jack Della Maddalena ist natürlich ein Kasten. Der haut auf jeden Fall fest zu. Aber wenn der Mann gegebenenfalls echt eine Rippenverletzung hatte, die er wochenlang mit einem Wärmepad hat behandeln müssen, dann ist halt ein Bodyshot, selbst wenn der zur anderen Seite geht und dich mal so ein bisschen durchrüttelt, gegebenenfalls noch ein bisschen ekliger als ohne Rippenverletzung. Vielleicht war tatsächlich dieser rote Fleck auf seinem Körper ein Indiz für eine Verletzung, die ein so frühes Zusammensacken, auch wenn der Mann ohnehin feste Haut, die das mitbegründet.
Es würde Sinn machen, weil wenn man Emeev gegen Niklas Stolze gesehen hat, wie hat er dann gekämpft? Wollte er ihn tappen oder K.O. schlagen oder wollte er ihn 3 Runden kontrollieren? Ich glaube, er wollte ihn 3 Runden kontrollieren. Ja. Und hier macht er eines, was ich noch nie gesehen habe von ihm. Er schnappt sich ganz früh in einen Anaconda-Choke und zieht den runter. Also geht zuerst auf die Matte und versucht, den Gegner mit runterzuziehen. Und dieser Choke ist richtig eng. Also Della Maddalena hat Herz. Und damit meine ich nicht nur den Schlagabtausch und was er in der Pocket auszutauschen vermag mit dem Gegner. Kein Zweifel, da kommen wir gleich zu. Aber aus dem Anaconda-Choke rauszukämpfen, war nicht angenehm.
Ja, und aber auch danach die Attitude. Als wäre es nichts. Ja, gut.
Hundertprozentig.
Ja. War ja klar so.
Im Stand ist der echt gemein. Also die linken Haken zum Körper haben wehgetan, ob da eine Vorverletzung da war oder nicht. Aber so zum Körper getroffen zu werden, das glaube ich war übrigens auch ein Faktor im Main Event. Jiří Procházka unterstellt man immer diesen Wahnsinn und dass er einfach wild drauf losballert. Die Körpertreffer hatten schon Methode und Körpertreffer nehmen dir Luft und das kann hinten raus eben fehlen, wie bei Glover Teixeira gesehen. Deswegen ja, das war ein sehr gutes Stilmittel, aber auch hier, den mit Körpertreffern runterzuschicken und dann Kapital draus zu schlagen, indem man dann zum Ground and Pound ansetzt, das ist natürlich eine solide Methode, um den Kampf zu gewinnen. Dennoch, ja, sind ein paar Fragezeichen bei Emelianenko. Also diese Rötung und dass er so früh versucht, die Submission zu ziehen, weil du musst ja auch davon ausgehen, die Submission kannst du immer verlieren und der hat eine Minute lang am Gegner gezogen. Das brennt dir ja die Arme aus, das macht dich ja müde. Das machst du nicht einfach so. Da bist du dir entweder verdammt sicher oder das ist so ein Gameplan, wenigstens mal so eine Strategie B oder C für diesen Kampf. Deswegen, ja, das war ein bisschen seltsam. Am Ende hämmert halt De La Maddalena auf ihn ein und der Ref hat sehr schnell ein Einsehen. Auch hier $50,000 Bonus. Es gab sehr viele Bonuszahlen.
Ja, die waren gut drauf. Ja, junger, hungriger Typ. Wirkte auf mich so ein bisschen plump, aber ist mir irgendwie auch sympathisch. Hat mir dreimal zu viel Aussie, Aussie, Aussie rumgeschrien, aber ja. Der macht auf jeden Fall Spaß. Der wird noch in Zukunft auf jeden Fall viele, viele gute Kämpfe abliefern. Auch wie er gefragt wird, wie früh willst du wieder in den Octagon? Und er sagt, du, wenn heute noch einer ausfällt, bin ich am Start. Der ist hungrig, der hat Bock so. Klar, war natürlich ein Spruch mit einem Augenzwinkern, selbstverständlich, das meinen sie denn nicht so. Aber ich habe daraus gehört, ja, nächster, übernächster Pay-Per-View, von mir aus gerne.
Auf jeden Fall. Wir haben noch einen Kampf auf dieser Karte und zwar ebenfalls ein Weltergewichtskampf. Jake Matthews besiegt André Fialho durch K.O. in Runde 2. Nach 2 Minuten 24 ist der Schluss für Fialho. Auch hier $50,000 Bonus für Jake Matthews. Der Australier wollte aggressiver performen. Das hat er auf der Pressekonferenz vor dem Kampf ganz deutlich formuliert. Hat sich auf diesen Kampf gefreut. Zu Recht gefreut, wie man gesehen hat. Fialho ist ja auch ein Kämpfer, der gerne harte Hände fliegen lässt, obwohl Daniel Cormier eigentlich in jedem Kampf im Kommentar erzählt, dass das ein ganz, ganz guter Grappler und Ringer ist und dass er das kann. Ich finde, er hätte das hier mal machen sollen. Mhm. Also, das war ja ein Kampf von Jake Matthews. So einen Kampf kämpfst du nicht alle Tage. Da hat alles gepasst. Du hast in der ganzen körperlichen Verfassung und in der ganzen Gestik und in der ganzen Körpersprache schon erkannt, der fühlt sich hundertprozentig wohl, der kämpft locker aus beiden Auslagen, der tänzelt, der hüpft, der ist smooth, das Distanzgefühl war sofort da und er hat ja mehrfach mit 5, 6 Kombinationen super Wirkung erzielt. Das waren sauharte Hände, die Fialho hier gefressen
hat. Extrem. Das denke ich halt auch so. Ja, Fialho ist K.O. gegangen, aber mir hat er trotzdem in diesem Kampf gezeigt, was für ein Kasten der Typ ist. Was der da. Es waren ja alles Rechte von einem großen, stämmigen Typen, der sauber und satt trifft. Ja, der ging K.O., aber da wären viele, viele deutlich früher K.O. gegangen.
Auf jeden Fall. Und wie er das einsteckt, das ist, ja, das macht natürlich Bock, weil Fialho will man kämpfen sehen. Der Typ ist halt so ein Kanisterschädel, da kannst du draufhämmern und der will nicht umfallen. Aber irgendwann hätte er auf den Trichter kommen müssen. Level Change oder Clinch, ich drück dich jetzt mal ran oder ich bring dich mal runter. Es musste ihm doch nach diesen 5, 6 Kombos irgendwann auch mal einleuchten, dass er da kein Land sieht. Deswegen, wow, das war hart. Also der sollte sich jetzt mal rausnehmen, der kämpft ja auch sehr viel.
Ja, eben. Ich glaube tatsächlich, die letzten Kampfverläufe von dem waren halt so ein bisschen verheerend, weil du sagst, der sollte mal grappeln. Ja, der haut halt aktuell auch jeden K.O., der hat halt Erfolge gegen Miguel Pereira, weil er da gutes Boxen beweist. Ich glaube, das hat dem ein bisschen gegebenenfalls den Stil im Kopf zumindest mal verändert. Der war zuletzt im Mai aktiv, ne, letzten Monat. Die hatten halt auch nicht viel Zeit, einen krassen Gameplan auszuarbeiten.
Der war auch im April aktiv. Das war der Kampf in diesem Jahr.
Ja, der ist halt da reingegangen und dachte, ja, so wie immer, kämpfen halt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auf Konter aus ist, weil er drückt ja, aber ist dabei inaktiv. Aber ja, Matthews hat halt ein viel besseres Distanzgefühl, deutlich präziser, auch gute Mindbewegung hier und da gezeigt.
Da hast du die Augen gesehen. Also der wollte ihm wehtun.
Ja.
Das siehst du nicht in jedem Kampf. Der war ruhig, aber so unangenehm ruhig. Mhm. Der war voll im Tunnel. Da war so eine Performance. Ich weiß nicht, was er geändert hat, aber er muss irgendwas geändert haben. Das war so viel zwingender als in den anderen Kämpfen, die ich von ihm gesehen habe. Es ist ja oft so, dass man so eine Erkenntnis hat und so, ah, Mensch, das ist es. Mhm. So kam es mir hier vor. Das war ein ganz anderer. als in den Kämpfen, die ich von ihm gesehen habe. Und das war so zwingend, so hart, so, ich will dir mit jeder Kombination wehtun. Ich hau dir das Kinn weg, so.
Im Kommentar werden ja immer diese Interviews, die zu jedem Event nochmal mit den Fightern im Vorhinein gemacht werden, thematisiert. Teilweise erzählen die ja ein bisschen, was der Fighter in diesem Meeting so von sich gegeben hat. Und da hat er wohl gesagt, ich möchte ein bisschen zu dieser rohen Aggressivität, die ich damals auf den lokalen Ebenen, lokalen Bühnen eigentlich gezeigt habe, zu der möchte ich ein bisschen zurück.
Ja, diese Octagon-Jitters hat er abgestriffen, hundertprozentig. Und zu André Fialho muss man sagen, also nur mal so einen Überblick zu geben über seine letzten beiden Jahre. Also wir haben jetzt, nehmen wir die letzten 1,5 Jahre. Wir haben Juni 2022, das war sein 4. UFC-Kampf in diesem Jahr. Also Januar gegen Michel Pereira verloren, aber über die Runden gegangen. Du weißt, was das heißt gegen Michel Pereira. Dann Miguel Baeza und Cameron Van Camp besiegt, jeweils durch K.O. in der ersten Runde und jetzt K.O. geschlagen worden in der zweiten. Also 4. UFC-Kampf in diesem Jahr. Und im letzten Jahr, 2021, hat er auch 4-mal gekämpft. Auch da 3 Erstrunden-K.O.s. Natürlich verliebst du dich da ein bisschen in deine Hände. Natürlich speicherst du dieses grandiose Gefühl ab, so, wow, meine Hand berührt dein Kinn und du fällst halt irgendwo ins Nirgendwo. Ja. Aber wenn man, und es gibt Bilder davon, was sage ich, Bilder? Es gibt Videos davon, wie er Daniel Cormier belly to back suplext. Da muss man vielleicht irgendwann mal auch aus der Ecke rufen, Junge, clinch ihn, level change. Drück ihn halt einfach mal eine Runde ran an den Cage, nimm ihm ein bisschen Saft, nimm ihm ein bisschen Explosivität, aber du siehst da keine Schnitte. Und da ist ihm sein eigener Drive und ich meine das gar nicht abwerten und ich will das gar nicht kritisieren, denn das ist sein Ding, das ist sein Modus operandi. Das ist ihm ein bisschen zum Verhängnis geworden in diesem Kampf. Er wollte einen spannenden, aufregenden Kampf liefern und auch nach dem 5., 6. schweren Wirkungstreffer wollte er nicht aufstecken und hat sich gedacht, ey, ich habe das jetzt überstanden bis hierhin, irgendwann treffe ich mal. Nee, hast du nicht.
Vielleicht war das der Aha-Moment, den er brauchte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den tatsächlich so aktiver bis hierhin war, erst im Winter wiedersehen.
Ja, würde mir wünschen. Es war ein unangenehmer K.O.
Ja,
es gibt so die K.O.s, wo du mit einem Schlag fällst, wie Joanna, und du warst bis zu dem Zeitpunkt so, ja, nicht der Aggressor im Kampf, denn das war ja Joanna nicht, aber du warst im Kampf auf jeden Fall mal. Aber hier war es ja so, dass er minutenlang ganz, ganz harte Hände immer wieder nimmt. Ja. Und das ist was anderes. Ist auch nochmal schwerwiegender, glaube ich, als mit einem Treffer niedergestreckt zu werden.
Ja, voll. Es ist so dieses, der hat schon, also du kannst ausrutschen und hast dich halt mal hingelegt oder du taumelst und taumelst und taumelst und du siehst so seit 2 Minuten, der fällt gleich.
Das war ja halt in dem Fall so. Der hat nicht mehr aufgehört zu taumeln, ja, die Kniese genau. Die ganze Zeit so weggeknickt.
Ja,
der
stand auf Eis. Ja, ja, so kann es manchmal gehen. Naja, ich habe trotzdem großen Respekt vor ihm, ich sehe ihn gerne und glaube auch dennoch, ja, vor allem wenn du mir jetzt erzählst, dass er diesen so versierten Background hat, vielleicht tat es sogar gut, so verrückt das klingt. Also nicht in dem Moment und heute auch nicht und in einem Monat auch nicht mehr, aber langfristig gegebenenfalls schon. Noch was zu sagen zur Maincard?
Ich glaube, wir haben so viel erzählt, dass wenn wir jetzt auch noch über Prelims reden, dann landen wir irgendwo bei 4 Stunden oder so. Also ich glaube, irgendwann ist es mal gut. Aber Emotionen waren es für mich einfach. Also heute haben wir wenig so Runde für Runde durchgekaut und nicht so viele Techniken erklärt. Aber so die Emotionen waren einfach grandios und deswegen hier nochmal nicht die Bitte, in den YPSI-Shop zu gehen, abschließend, sondern die Bitte, diese Leistungen richtig einzuschätzen und zu wissen, für was man als Fan und Zuschauer dankbar sein muss. Also wir in Deutschland sind ja sowieso in der Position, wo du halt für das Zone-Abo alle Pay-Per-Views inklusive bekommst. In Amerika zahlst du schon mal $75 für diesen Pay-Per-View. Und auch da muss ich sagen, finde ich es gerechtfertigt. Natürlich kommt zu wenig bei den Kämpfern an, meiner Meinung nach, aber irgendwie muss diese Leistung auch was wert sein und das waren grandiose Leistungen. Also diese Main-Card, da war ja jeder Kampf ein Kracher. Und da war alles dabei. Über die volle Zeit, ganz spätes Finish, frühes Finish, Submissions und K.O.s. Männer und Frauen, Titel und keine Titel, Contender und solche, die es werden wollen. Also du kannst da eine Karte nicht perfekter bauen.
Ja, voll. Zudem wir in Deutschland, wer war es, der statt Dana die Pressekonferenz gegeben hat?
Oh.
ein UFC-Vertreter auf jeden Fall. Und der hat gesagt, ja, er wurde irgendwie gefragt, wie ist der Markt in Singapur? Wie macht ihr das? Wie lief das mit den Einschaltquoten? Denn die haben ja früh morgens örtliche Zeit aufgenommen. Und er sagt, ja, natürlich ist der Markt wichtig. Für mich ist halt schön, dass es funktioniert. Wird aber auf jeden Fall auch hier und da bei einem oder anderen Stops auch wieder anders gemacht. Dann müssen die Amis halt mal dran glauben und haben das nicht zur Prime-Zeit. Es gibt viele Märkte, die wichtig für uns sind, in die wir auf jeden Fall wieder wollen. Nennt da irgendwie den australischen Markt. Zählt schon ein paar Länder auf und unter anderem ist das Wort Germany gefallen. Das hat natürlich mein Herz höher schlagen lassen, das hat man gerne gehört aus unserer Sicht, da als deutsche Szene auf jeden Fall auch wieder belohnt zu werden. Mir macht es Woche für Woche definitiv Spaß, Teil dieser deutschen Szene zu sein, zumindest der Medienlandschaft. Hast du den Namen parat?
Ich komme nicht drauf, okay, aber schreib es in die Kommentarspalte. Was ich damit sagen wollte noch, weil du das sagst, ist sehr, sehr gut, was du sagst. Ich will auf jeden Fall zur nächsten UFC nach London und wenn es geht, irgendwie mit den Leuten von der Zone, um auch mit den Leuten von der UFC mal zu sprechen und denen auch mal nahezubringen, was hier an Community und so und Wachstum und so weiter passiert. Das entgeht denen natürlich nicht, das entnehme ich diesen Worten. Aber ja, es ist auch eine geile Zeit, endlich auch wieder zu diesen Events zu können. In 2 Wochen bin ich wieder bei GMC. Ich will nach Österreich mir jetzt da die Promotions nach und nach reinziehen. Da tut sich was, da wächst was. Es ist wirklich cool, Teil dieser Bewegung zu sein. Und ja, auch UFC in London und vielleicht bald wieder in Deutschland sind natürlich auch Anlaufstellen, die ich besuchen möchte.
Das wäre der Hammer. In allen Fällen sollten wir da hingehen, nehmen wir die Kamera mit, lassen unsere Community daran teilhaben. Hoffen natürlich auch vielleicht gegebenenfalls mal Leute aus der Community an solchen Orten zu treffen. Ihr könnt euch auf jeden Fall mit oder ohne eigene Reise dahin darauf freuen, dass wir das Wenn dann filmisch festnehmen. Folglich gibt es vieles auf diesem Kanal noch zu sehen. Lohnt sich auf jeden Fall, demnach ein Abo dazulassen, sollte man das noch nicht gemacht haben. Wir bedanken uns an der Stelle, mache ich auch einfach mal in deinem Namen fürs Einschalten. Drückt den Gefällt mir-Button, wie das bei Videos auf YouTube ebenso ist. Das hilft. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich bereits auf weitere Aufnahmen und kann jetzt schon mal sagen, wir haben es zu UFC 275 gesagt, die ist unterschätzt. Auch die kommende Fight Night wird sehr, sehr geil. Selbstverständlich quatschen wir auch über die nochmal in dieser Woche.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.